The Flash ist einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten, sagte zumindest das Testpublikum. Oder bezeugten die Gäste auf der CinemaCon oder glaubt mit voller Inbrunst James Gunn. Und ich habe das deswegen sogar in meinem Preview-Video aufgeschnappt und The Flash ist nicht der beste DC-Film seit The Dark Knight, aber näher dran, als man denkt. Oder, Yves?
Nö.
Ich muss das so sagen.
Nö.
Ich sehe es ein bisschen anders.
Ich weiß. Das ist
eine spannende Diskussion.
Ich finde es ein netter Film. Also ich finde wirklich, das ist ein spaßiger DC-Film, netter Blockbuster, passt auch gerade perfekt in den Trend des Multiversums, den man überall hat. Mhm. Vor knapp 2 Wochen kam ein Film raus, der das so viel besser gemacht hat.
Das ist ein bisschen das Problem tatsächlich.
Mhm.
Also ich glaube aktiv, meine Bewertung des Films wurde gerade am Anfang stark dadurch getrübt, dass ich nur eine Woche vorher den aktuell bestbewerteten Film auf Letterboxd gesehen habe.
Ja, Across the Spider-Verse.
Ja.
Und ich bin wir haben ja häufig dieses Gespräch, ich bin ja ein großer DC-Comics-Fan und DC-General-Property-Fan. Und hier haben wir ja einen Film, der eine fast ähnlich turbulente Produktionsgeschichte hat wie Alien 3. Also wenn du überlegst.
Nein. Alien 3.
Ich habe mich jetzt aus dem Fenster gelehnt.
Das ist weit aus dem Fenster gelehnt.
Aber ich meine, wie viele Drehbuchautoren, wie viele Regisseure mal angedacht waren, das zu machen, wie häufig nichts draus wurde. Das ist schon eine Nummer.
Das ist eine Nummer, aber anders als bei Alien 3. Und ich kann nur an dieser Stelle wieder unseren Alien 3 Podcast empfehlen, der sowieso tatsächlich einer der beliebtesten Podcasts der letzten Monate war, den ich eh schon gehört habt, über den kaputtesten Film der Filmgeschichte. Der große Unterschied ist, bei Alien 3 war während dem Dreh schon alles im Arsch und alle wollten sich gegenseitig umbringen und auch mit der Post-Production wollte der Regisseur nichts mehr zu tun haben. Und bei Flash hast du halt eine 10-Jahres-Spanne, je nachdem, ab wann du rechnest, aber ab Punkt XY hat Annie Muschietti gemacht, was er machen wollte. Und am Ende ist nur James Gunn noch dazugekommen. Sie haben ein paar Szenen dazu gedreht. So, das ist alles. So, also für den eigentlichen Film. Es gibt viele Filme in der Filmgeschichte, die jahrelang in Produktion waren, wo sehr viel sich verändert hat im Vorfeld bei den Autoren, bei den Regisseuren. Das ist nicht ungewöhnlich für ein Projekt, das halt einen 3-stelligen Millionenbetrag verschlingen wird.
Ja, und hinzu kommt, dass das der letzte Film. Nein, ist es gar nicht. Unser warten noch Aquaman 2.
Der drittletzte.
Ja.
Blue Beetle.
Na, Blue Beetle zähle ich nicht, weil.
Aber er gehört da rein.
Ich weiß, aber es ist ja keine etablierte Figur, die wir schon kennen, weißt
du? Ja, aber es ist der vorletzte DCEU-Film.
Genau. Und, aber dieser Film hat sich ja ein bisschen sehr auf die Fahne geschrieben, der Reboot-Button zu sein fürs DCEU zum DCU. Das
ist nicht richtig.
Doch, das hat
das
sogar.
Das sagen wir jetzt. Er war vorher der Reboot-Button für das DCEU.
Genau. Okay, fair. Und nachdem ich den Film gesehen habe und auch wie er ausgeht, muss ich sagen, ist er es wirklich? So, ist er es wirklich? Ja, nein, ich weiß es nicht richtig. Also, ich weiß es nicht.
Er war es ja nie wirklich. Und du hast recht, im Spoiler-Part werden wir das besprechen müssen, warum es wahrscheinlich nicht ist. Also, es wird einen dicken Spoiler-Part geben, aber wir werden jetzt in dem ersten Teil dieses Podcasts natürlich spoilerfrei darüber diskutieren, was den Film so stark macht, was ihn vielleicht beim Testpublikum vor allem so stark gemacht hat und warum er trotzdem vielleicht auch nur nett ist.
Mhm. Ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, der Film basiert sehr lose auf einem der beliebtesten Comic-Events aller Zeiten, The Flashpoint. Ist ja so ähnlich, das ist das, was für die X-Men Days of Future Past ist. Und der hat ja auch damals tatsächlich, das war ein echter Reboot-Button für die DC Comics. Mhm. Das heißt, die DC Comics waren danach nicht mehr die gleichen. Die wurden dann umgeändert, ich glaube sogar durch die New 52s.
Ja.
Es waren dann so sehr viele neue Adaptionen. Und The Flashpoint ist so dieses ausschlaggebende Event. Ganz toller Comic, aber es ist halt auch ein richtiger Wälzer, wenn du dir den als Graphic Novel holst. Empfehle ich sehr für alle DC-Comic-Fans da draußen oder DC-Fans oder Flash-Fans. Also ist alles mit drin, was man irgendwie mag. Auch ganz tolle Ideen. Und rückblickend kann man sagen, und das ist natürlich der kleine DC-Fan in mir, Vor langer Zeit, und zwar im Jahre 2015, als Batman v Superman in die Kinos kam. Ein Film, für den du und ich ein Herz haben. Mhm. Richtig?
Ja, klar. Ja. Also tatsächlich, also boah, vor allem mit der Zeit. Ich habe beim ersten Gucken, als ich aus der Presseaufführung rausgegangen bin, habe ich viel mit den Augen gerollt. Und mit den Jahren ist das einer der wenigen DCEU-Filme oder überhaupt der wenigen Comic-Filme der letzten 10 Jahre, die ich jederzeit wieder gucken kann.
Der wird immer besser für mich, der wird immer besser.
Der ist wie ein guter Wein.
Genau, und dieser Film hat ja damals schon gezeigt, dass Zack Snyder macht zwar sein eigenes Ding und wie Snyder willst du sein, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite sieht man auch ganz klar, dass er diese Comics liest auch. Also das siehst du. Von Einstellungen, da ist The Dark Knight Returns drin, da ist sehr viel drin. Und er hat damals gesagt, dass wenn seine Vision so weitergeht, wie er sich das vorstellt, was ja alles nicht der Fall ist, würde er auch sehr gerne The Flashpoint tackeln. Und ursprünglich war das sogar der Working Title für den Flash-Film.
Ja, genau.
Und deswegen weine ich immer noch diesem Film hinterher, tatsächlich. Ich glaube, den Film, den wir gekriegt hätten, der wäre sehr aufgeblasen gewesen. So ein bisschen wie dieser Snyder Cut oder der Ultimate Cut von Batman v Superman. Mhm. Oder der finale Cut von Watchmen. Mhm. Ich wäre aber total dabei gewesen, weil ich mag das auch so. Das ist halt nichts, was du dir so regelmäßig anschaust, aber dann nimmst du dir mal wirklich einen Nachmittag und drückst dir dann die 4 Stunden und ich wäre total dabei gewesen. Und eine entscheidende Sache, die damals schon interessant für mich war, bevor wir jetzt rübergehen in The Flash, waren ja die Casting-Entscheidungen. Und das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich weiß nicht mehr in welchem. Thomas und Martha Wayne wurden noch nie so prominent besetzt.
Das hast du hier schon mehrmals erwähnt.
Habe ich hier schon erwähnt, ja, genau.
Aber sag's ruhig nochmal.
Thomas und Martha Wayne wurden noch nie so prominent besetzt wie in Batman v Superman, obwohl Martha Wayne nicht einen Satz spricht und Thomas Wayne nur ein legendäres Wort von sich gibt, Martha, ja. Und das waren Jeffrey Dean Morgan und Lauren Cohen, auch bekannt als Maggie und Negan aus The Walking Dead. Mhm. Und wer The Flashpoint kennt, weiß, dass diese beiden Figuren sehr, 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 sehr wichtig werden für die Entwicklung der Story.
Ja, das können wir ja erwähnen, das spielt ja keine Rolle für Flash, das ist kein Spoiler.
Das kann ich erwähnen, weil es hat eh nichts mit dem Film zu tun. Weil in dieser entscheidenden Nacht, wo sie aus dem Theater oder aus dem Kino, je nach Interpretation, rausgehen, wird Bruce erschossen und nicht Thomas und Martha. Das bedeutet, aus Thomas Wayne wird eine aggressive, brutale Batman-Version à la schon fast Punisher und aus Martha Wayne wird der Joker. Mhm. Und das ist ziemlich stark, dass deren Verarbeitung, das Kind verloren zu haben, dass aus denen diese beiden ikonischen DC-Charaktere werden, während parallel Wonder Woman und Aquaman sich im Krieg befinden. Und da schmeißt du in die Mitte einen Barry rein, der eigentlich nur seine Mama retten will und jetzt hat er keine Fähigkeiten mehr und weiß nicht, wie er das alles wieder regeln soll. Und diese Story ist wild, ist crazy und macht halt auch so ziemlich alles, was man mit diesem Was-wäre-wenn-Szenario erzählen kann. Weil das sind immer die Sachen, die ich ganz spannend finde. Das macht man zurzeit in diesen Multiversum-Stories viel zu selten. Und zwar dieses Was-wäre-wenn. Ich gebe dir mal ein Beispiel.
Also die große philosophische Frage des Zeitreisens.
Genau, weil zum Beispiel, wenn du dir Across the Spider-Verse anschaust, ein toller Multiversumsfilm, ja? Aber der ist so toll wegen den Figuren, wegen der Story, die er erzählt. Mhm. Und dann gehst du halt in diese Spider-Welt rein und sagst, oh, es gibt sogar den, es gibt sogar den. Guck mal, da gibt's sogar den. Ja, aber diese Was-wäre-wenn-Story, ich mag diese Butterfly-Effekt-Stories. Mhm. Du änderst eine Sache, hast diese eine Figur, an der du dran klebst, die geht dann in diese veränderte Welt und muss dann feststellen, oh Gott, was habe ich eigentlich angerichtet? Das geht nicht, das gibt nicht, das ist passiert, oh mein Gott. Und das mag ich sehr gerne, diese Storys.
Also magst du dann deswegen gerne Flash oder nicht? Weil für mich ist Flash einer dieser Filme.
Genau, und das ist für mich die Stärke von The Flash.
Okay, darauf
das ist hinaus. Das ist für mich die Stärke von The Flash, weil ich mochte das damals auch sehr gerne. Ich liebe ja das Ende von X-Men Days of Future Past, total. Wenn Wolverine aufwacht und durch die, ja, durch die Menschen geht. Und so Scott Summers ist wieder da.
Das ist
da.
Halt ein sehr versöhnliches Ende auch, auf einer Metaebene auch, weil die alten X-Men nochmal da sind. Obwohl genau. Es parallel ja mit der neuen First Class genau. Die Jungen auch gibt und auch weitergeben wird.
Bevor sie alle offscreen getötet worden sind. Logan.
Ja, es ist die gleiche Timeline. Das soll man gar nicht meinen, aber das soll die gleiche Timeline sein.
Ja, ja.
Das ist halt schon, das ist aber ätzend.
Das heißt, wir wissen, sie waren noch so 3-4 Jahre aktiv als X-Men. Wir haben es nur nie gesehen.
Ja.
Und dann sind die alle gestorben.
Ja, es sind nur ein paar Jahre tatsächlich. Ich habe mal ein ganzes Video dazu gemacht. Ich weiß nur nicht auswendig. Ich glaube, 2026 spielt Logan oder irgendwie sowas.
Ja, und es gibt sogar eine deleted scene, wenn ich habe ja die Logan Steelbook, wo über Jean Grey am Tisch geredet wird, wo sie bei seiner Familie sind.
Okay.
Und da wird sie als Logans Frau bezeichnet.
Oh.
Und das tut dann noch mehr weh. Und Charles hat ja die Erinnerung falsch, weil er sein Gehirn hat ja eine degenerative Krankheit. Er hat ja alle X-Men umgebracht, versehentlich. Und dann sagt spricht er am Tisch über Jean Grey, seine liebste Schülerin, die Logan geheiratet hat. Und Logan hat sie ihm auch genommen und getötet. Das sagt er am Tisch.
Also Professor X hat sie genommen und getötet.
Ja, aber Professor X sagt, Logan hat sie getötet. Ach, weil er hat so. Er hat so einen Moment und erinnert sich am Tisch an seine Lieblingsschülerin Jean Grey und sagt, das war die Frau von Logan. Und er hat sie mir genommen und getötet.
Okay.
Und du siehst, dass Logan doppelt und dreifach das Herz bricht, weil er sagt ja ihm nicht die Wahrheit, um seinen alten Freund und einzigen Freund zu schützen, der auch noch krank ist, hat aber seine Frau verloren durch genau diesen Freund.
Aber im Flashback von Days of Future Past, im Flash Forward, so rum, da ist sie ja noch mit
noch Scott, liiert.
Das heißt, Logan hat sie ja ausgespannt.
Ja, genau.
Oh Gott, Gott. Ja. Naja, gut, man kann natürlich auch so rum sagen, hey, Jean Grey kann sich natürlich entscheiden, wie sie möchte. Deswegen muss man da jetzt das nicht so sehen.
Ja.
Okay. Aber wir hatten jetzt am Anfang diese These im Raum. Diese These, dass er der Beste seit The Dark Knight ist. Und ich habe mich schon gefragt, als ich aus dem Film rausgegangen bin, das war das Erste, woran ich gedacht habe, ist, wie konnte das passieren? Weil mein Bauchgefühl war sofort, natürlich ist das nicht der Beste seit The Dark Knight. Er ist nicht mal der Beste seit The Suicide Squad. Wenn ich so drüber nachdenke, für mich gibt es tatsächlich nur drei bessere DC-Filme als The Flash seit The Dark Knight.
Da habe ich jetzt schwer geatmet.
Ja, du hast jetzt sehr schwer geatmet. Aber bei mir ist es schon, also The Batman, Joker und The Suicide Squad. Und ich muss tatsächlich mit mir strugglen, ob ich jetzt Man of Steel und Batman wie Superman wirklich besser finde als Flash. Muss wirklich strugglen.
Ich gehe so weit, es gibt 4 DCEU-Filme, die ich mehr mag.
Das sind einige. Also ja. Das heißt, es gibt nur wenige, die du nicht mehr magst. Und das sind, warte mal, Black Adam auf jeden Fall.
Ja.
Wonder Woman 1984.
Ja.
Shazam. Nee, Quatsch, Shazam 2, wenn du.
Ja.
Ja. Okay, und jetzt weiß ich schon nicht weiter. Was noch?
Okay,
Joss Whedons Justice League.
Ja, und auch Aquaman. Okay,
Also
guck mal, mit Joker und The Batman hast du absolut recht. Die sind natürlich besser als The Flash.
So. The Suicide Squad habe ich auch recht.
Ja, The Suicide Squad hast du auch recht.
Ja.
Ja? Aber ich finde, von den DCEU-Filmen. Ja,
ja, ja.
The Suicide Squad ist besser.
Ja.
Man of Steel ist besser.
Arguably, ja.
Wonder Woman 1 ist besser. Und Batman wie Superman ist besser. Das sind die 4.
Ich struggle mit mir bei Man of Steel.
Mhm.
Und bei Batman wie Superman, weiß ich nicht. Da gibt es so viele Momente, die finde ich super geil. Weißt du, Batman wie Superman, das sind wir wieder beim Wein, ne? Also ich erinnere mich ja nicht danach an, wie soll ich sagen, ich erinnere mich gerne an den Nachgeschmack und nicht, wenn es zu sehr auf der Zunge geprickelt hat irgendwie. Weißt, ganz komische Beschreibung, ich weiß. Aber Batman wie Superman hat einzelne Momente, die genial sind. Die wirklich genial sind. Aber
Ich finde den auch im Ultimate Cut richtig stark so.
Ja, besser, aber nur minimal, nicht so viel besser.
Aber Wonder Woman 1 finde ich auch besser als The Flash.
Ja, da finde ich tatsächlich The Flash besser und ich mag Wonder Woman 1. Also Wonder Woman 1 selber scheitert nicht. Ich mag halt The Flash gerne. Ich hatte, muss ich dazu vorausschicken, ich habe bei Die Quadrataugen, bei meinem anderen Podcast mit Fabian, hatten wir auch so diese Besprechung, wie gut ist denn jetzt The Flash wirklich? Und er hat einen interessanten Punkt gesagt. Für ihn ist der Film, wir haben nur ein bisschen über Letterboxd-Bewertungen geredet, für ihn sei der Film deswegen eine 4 von 5, weil Spider-Man No Way Home für ihn auch eine 4 von 5 ist. Und er kann ihn nicht, oder kann den nicht schlechter finden als No Way Home oder besser finden als No Way Home, umgekehrt. Und das fand ich einen validen Punkt, weil wenn ich so drüber nachdenke, Spider-Man No Way Home wirkt für mich halt sehr nach, wegen sehr emotionalen Momenten mit den Figuren. Und genauso ist es aber bei mir, bei The Flash auch. Und dazwischen ist noch das große Problem, in Anführungsstrichen, dass Across the Spider-Verse allein schon auf technischer Ebene so viel besser ist als beide diese Filme. Und ich struggle sehr mit meiner Letterboxd-Bewertung, weil, nur ganz kurz zur Aufklärung, ich habe Across 4 Sterne gegeben, aber ich überlege, ihm 4,5 zu geben, aber ich habe ihn jetzt schon das zweite Mal gesehen und bin immer noch nicht sicher. No Way Home habe ich 4 gegeben und The Flash habe ich 3,5 mit Herz gegeben. So nach dem Motto, nur 3,5 objektiv, in Anführungsstrichen, bei Filmbewertungen, objektiv, aber ich mag den schon sehr, deswegen noch ein Herz drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dem 4 zu geben, um fairer zu sein, den anderen Filmen gegenüber.
Ich finde, der No Way Home-Vergleich, der hinkt gar nicht. Ich habe also zum Zeitpunkt der Aufnahme heute kommt mein Spoiler-Talk raus zu The Flash.
Und also,
ich
sag auch, wir nehmen Donnerstag auf, kannst du ruhig sagen. Also, es ist schon da.
Genau, Donnerstag. Und The Flash erwähne ich auch als als DCs Antwort auf No Way Home. Ist auch so, in vielerlei Hinsicht. Generell war auch der Ansatz vom DCEU, Barry Allen so zu schreiben wie Tom Holland Spider-Man, in vielerlei Hinsicht. Das heißt, er ist der Fanboy, er ist der kleine Comic Relief mit kleineren Problemen. Er hat den Millionär als Idolsfigur, Bruce Wayne, Tony Stark, sehr nah dran, kriegt sogar Gadget von ihm, ihm noch hilft, das ist sehr nah dran. Wenn es aber bei ihm zu eng wird, hilft ihm entweder dieser Billionär aus oder er setzt auf Magie, damit sein Leben angenehmer wird. Das haben wir in No Way Home mit Strange und das haben wir hier mit Barry, der es halt selber macht. Und dann lebt halt der Film auch davon, dass man Figuren zurückbringt, die wir kennen, auch zu denen wir eine nostalgische Verbindung haben. Sowohl Bad Guys als auch Good Guys. Ich meine, wir haben hier Zod und das sieht man schon im Trailer. Wir haben Michael Keaton's Batman, wir haben Kara, zu dieser Interpretation haben wir keine Nostalgie, aber wenn wir irgendwie DC-Comic-Leser sind, mögen wir auch Kara. Und in No Way Home war es halt Andrew Garfield und Toby, aber auch Doc Ock und Willem Dafoe als Green Goblin und hast du nicht gesehen. Aber das klingt auf dem Papier viel ähnlicher, als es ist meiner Meinung nach, weil ich muss sagen, was No Way Home hier so viel besser macht. Und deswegen, du hast selber gesagt, du kannst dem einen nicht das, nee, es hat Fabian gesagt, ich kann dem einen nicht 4 geben, wenn ich dem anderen nicht 4 gebe. Und du hast aber was sehr Richtiges gesagt. Erstens die emotionale Bindung. Ja. Und ja, auch The Flash hat emotionale, starke Sequenzen. Hat er. Gerade für Barry. Ich finde, was No Way Home für Peter Parker gemacht hat in diesem Film, war so notwendig und gut. Da kommt das für Barry bei mir nicht ran. Weißt du?
Das verstehe ich nicht ganz. Also, was heißt notwendig? Also, ich kenne ja deine Ansicht zu Tom Holland Spider-Man. Also, der hat diesen dritten Film gebraucht, um endlich eine Fallhöhe zu haben.
Endlich Spider-Man zu sein.
Ja, am Ende, aber auch am die emotionale Ende Fallhöhe mit dem Verlust und so.
Genau. Nicht nur das. Also, er verliert ja nicht nur Tante May, er verliert ja alles. Zum Schluss ist er alleine in einem leeren Apartment, das er kaum bezahlen kann, macht sich an einer Nähmaschine seinen Spider-Man-Anzug. Ja, genau. Das ist das. Aber der Film geht für mich einen Schritt weiter. Ich habe ihn nämlich vor kurzem noch mal gesehen. Ganz witzig, ich habe meiner Mom alle Spider-Man-Filme gezeigt. Alle. Ja. Und habe ihr auch No Way Home gezeigt dann zum Abschluss. Und was der Film so gut macht, was The Flash nicht so gut macht, ist die Auftrittscharaktere. Also diese besonderen Cameos oder längeren Supporting Roles, die wir ja schon kennen aus anderen Filmen, die kriegen bessere Arcs in No Way Home. Was ich damit meine, ist Folgendes. Ein Doc Ock darf tatsächlich gegen Ende des Films ein Held sein. Weißt du? Ein Andrew Garfield darf eine MJ retten, obwohl er seine Gwen nicht retten konnte. Das heißt, man erzählt hier sogar bestimmte Sachen noch zu Ende für diese Figuren und konzentriert sich kurz drauf. Es gab ein paar Szenen mit Michael Keatons Batman, der immer noch toll ist. Wir werden über ihn sprechen. Aber sehr viele Sachen, die er sagt, sagt er fürs Publikum, selbst wenn sie keinen Sinn ergeben. Und
das macht aber No Way Home auch, sorry. Das nervt mich
wirklich. Nicht halb so schlimm.
Der Doc Ock-Spruch, der ist scheiße.
Welcher, du meinst
Muss ich über den Namen lachen?
Ach so, ja, no ja, aber home, das ist was das anderes, aber das ist nur ein dummer Gag. Nein, was ich meine ist, die Barry und, der Clip ist schon draußen, das ist kein Spoiler. Barry und Barry lernen Bruce Wayne kennen, Michael Keatons Bruce Wayne, okay? Und finden dann auch heraus, dass er Batman ist. Am Tisch. Und trotzdem zieht er sich danach seinen Anzug an und sagt in die Kamera, I'm Batman. Und ich, wem sagst du das gerade? Die wissen das. So, wem? Wem hast du das gerade gesagt? So.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon sehr für einen Trailer. Aber in dem Moment ist es ja auch wirklich, er war bis dahin nicht mehr Batman.
Ja, okay.
Aber aber es ist ein Metaspruch, keine Frage. Michael Keaton ist der Typ, der I am Batman gesagt hat. Das ist einfach das Erste, was er sagt.
Ich weiß, aber die Sache ist die,
ich verstehe das.
Michael Keatons Batman ist toll im Film. Und es ist so, als wenn er diesen Anzug nie ausgezogen hätte. Und er ist halt auch immer noch super in der Rolle.
Ja.
Aber seinem Charakter wird entwicklungstechnisch nichts Neues hinzugefügt. Meiner Meinung nach. Und wenn ich mir dann Andrew Garfield anschaue, der eine MJ fängt, wo er seine Gwen nicht fangen konnte, weint und sie fragt, geht es dir gut? Sie fragt, geht es dir gut? Und sie sagt, ja, geht es dir gut? Und er Tränen kriegt und wir auch erfahren, wie es ihm eigentlich ergangen ist nach Amazing Spider-Man. Das er selber erzählt, ich bin bitter geworden, habe meine Schläge nicht mehr unter Kontrolle. Wenn wir nochmal Toby hören, der über seine existenzielle Krise spricht und so weiter, da wurde was weitererzählt für beide Figuren, für Toby und für Andrew. Das habe ich hier bei Michael Keaton nicht wirklich.
Du hast auf jeden Fall nicht Unrecht. Ich würde ein paar Sachen dagegen halten. Es wurde, finde ich, nicht weitererzählt, aber hat seinen eigenen Arc. Und wenn eine Figur einen eigenen Arc hat und er hat einen eigenen Arc, Supergirl hat einen eigenen Arc, das alleine reicht mir da schon. Du hast aber recht, bei den anderen wird auf einer Metaebene was zu Ende erzählt. Andererseits, bei Toby Maguire wird gar nichts erzählt. Also Tom McGuire's Figur ist ja wirklich nur der da steht und doof grinst. Und das macht es ja auch fast wieder so gut. Aber bei Andrew Garfield wird was zu Ende erzählt, das stimmt. Da müssen wir im Spoiler-Part drüber reden. Ich glaube, das können wir gar nicht an der Stelle vertiefen. Aber ich sehe deinen Punkt. Ich finde schon, dass er auf emotionaler Ebene mich teilweise anders abgeholt hat, einfach als No Way Home. Und ich habe ein Publikum gesehen und das jetzt wieder, um auf diese These zurückzukommen, warum kam der beim Testpublikum so gut an? Weil unzweifelhaft hat das Testpublikum von Warner schon seit einem Jahr gesagt, das ist der beste Film seit The Dark Knight. Also DC-Film, nicht DCU-Film, sondern DC-Film. Der kam beim Testpublikum besonders gut an. Und wir saßen beide ja in einer Fan-Preview von Moviepilot und Filmstarts. Das war in München,
sogar moderiert habe.
Dass du moderiert hast.
Und dich sogar im Publikum angesprochen habe. Ich weiß nicht mehr mit welchem Witz, aber irgendwas habe ich gesagt.
Irgendwas hast du, ich weiß es auch nicht mehr, aber es war lustig. Und du hast neben mir gesessen und wir haben Popcorn geteilt, wie ein Liebespaar. Und haben den geschaut.
Und unschöne Witze habe ich gerissen neben dir.
Sondern das Ding ist halt, wir sitzen ja beide viel in Fan-Previews.
Ja.
Also, ne? Also nicht nur, wir sitzen nicht nur in Pressebesprechungen, wir sind auf Premieren, wir sind auf Fan-Previews, wo auch Fans hin können. Und ich habe selten so viel Szenenapplaus gehört und gesehen wie da. Und ich war auf einigen, ich war auch bei Guardians of the Galaxy und sowas, ne? Also wirklich, wo Leute abgegangen sind. Aber der hier war nochmal so eine andere Ebene von, wie soll ich sagen? Also kennt ihr diese Videos da draußen von Avengers Endgame, wenn der Saal komplett abgeht, weil diese Portale sich öffnen? Das hat mich, also nur von der Reaktion des Publikums in dieser Fan-Preview hatte ich das mehrmals gesehen an verschiedenen Stellen. Und das hatte ich so noch nicht erlebt. Ich finde nicht, dass der Film deswegen jetzt so gut ist an diesen Stellen wie jetzt unbedingt Avengers Endgame an dieser Stelle. Aber allein diese Reaktion. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der Saal sich selber so gegenseitig aufgepeitscht hat, dass es funktioniert hat. Wenn wir dann rausgegangen sind, wir haben ja mit euch da draußen, die da mit dabei waren, geredet. Und auch mit Arbeitskollegen, die dort waren, geredet. Und ich habe so zwei Meinungen gehört, zwei Grundmeinungen. Das eine war okay. Und die andere Grundmeinung war, der war fantastisch. Der war wirklich fantastisch. Also wirklich euphorisch as fuck. Und das fand ich wirklich interessant zu sehen, weil ich bin da irgendwo so dazwischen. Zwischen, es gibt Momente, die sind fantastisch, es gibt Sachen daran, die finde ich fantastisch, aber insgesamt ist es halt eher ein guter Film, der durch diese fantastischen Momente irgendwo nochmal so draufgehoben wird und du bist noch so ein bisschen down to earth geblieben und ja, ist halt nett. Na, also,
ja, also ich finde, auf jeden Fall können wir uns einig sein, es ist kein schlechter Film.
Nee, auf gar keinen Fall.
Es ist definitiv kein schlechter Film.
Ja.
Also, erst recht, was wir so in letzter Zeit auch geboten bekommen haben an cinematischen Exkrementen, das ist wirklich, das kannst du damit nicht einreihen. Das ist ein Fanpleaser in vielerlei Hinsicht. Das ist in vielerlei Hinsicht dieser spaßige Eskapismus, der manchmal in letzter Zeit so ein bisschen abhanden geht. Gleichzeitig ist er mir auch etwas zu lang, muss ich sagen. Ich finde, er hätte nicht 2,5 Stunden sein müssen für die Geschichte, die er erzählt.
Ich finde vielleicht für die Story schon. Aber er fühlt sich trotzdem gezogen an.
Weißt du, was ich meine? Er fühlt sich gezogen an, aber genau aufgrund von den Sachen, die ich gesagt hätte. Ja, wenn er dann Michael Keaton noch mehr gegeben hätte, wenn er dann Kara noch ein bisschen mehr Figurenzeichnung gegeben hätte, wenn er, was weiß ich, aus diesem Multiversumskonzept noch mehr gemacht hätte, weil ich habe das Gefühl, wir haben ein Szenario, das wir da sehen und das sehen wir halt häufiger und dann unterbrechen wir die Show für Fanservice.
Ja, ja.
Und das macht der Film meiner Meinung nach nicht so clever.
Ja.
Also das ist zwar spaßig, ohne Frage, aber da habe ich das Gefühl, wir unterbrechen wirklich die Show, so wie bei dem MCU, wir unterbrechen die Show für einen Gag, unterbrechen wir hier die Show für einen Fanservice. Ja. Und
und genau dieser Fanservice fand ich, der muss James Gunn zu 1000% treffen.
Ja.
Also wirklich, ich hab den Film auch gesehen und hab gedacht, deswegen liebt ihn James Gunn so sehr. Da müssen wir vieles auch im Spoiler-Part erst erwähnen, aber das ist schon, also wenn man weiß, wie welche fünf seine Lieblings-5 Comicfilme sind, kriegst du die noch zusammen? Er hat dazu ein Video gemacht, das fand ich echt ganz süß.
Ja.
Old Boy.
History of Violence.
Okay. So, deswegen nicht. Also das sind nicht die zwei,
Zwei. Deadpool.
Deadpool 1. Ja,
Deadpool, nee, er sagt sogar Deadpool 1 und 2.
Aber also er hat den Einser jetzt reingewählt, aber findet beide gleich gut.
Genau, Christopher Reeve Superman, der erste.
Von
Richard Donner.
Ja.
Und Into the Spider-Verse.
Und das sind die Punkte. The Spider-Verse, dieses Mentoren- und Multiversumsverhältnis, das finden wir da drin wieder. Wir finden die Nostalgie zu Superman natürlich da drin wieder, egal ob es in der Person von Supergirl ist oder was auch immer noch in diesem Film passiert, aber es geht um dieses Ideal von Superman, was man ja schon in den Trailern sieht. Das steckt damit drin, diese Nostalgie halt und natürlich auch der Deadpool-Humor teilweise. Mhm. Ich fand die witzigen Sachen in dem Film richtig, richtig witzig.
Könntest du jetzt eigentlich, ich weiß, es ist mal wieder Yves schweift vom Thema ab, aber könntest du jetzt aus dem Stegreif und darauf musst du auch nicht festgenagelt werden und danach darfst du auch nochmal in dich gehen und das revidieren, aber könntest du jetzt aus dem Stegreif, so wie du hier jetzt gerade sitzt vor mir, lieber Marco, deine 5 Lieblings-Comic-Verfilmungen?
Also 3 hätte ich sofort, 4 hätte ich sofort, also ich sag dir mal 4.
Okay.
Beim 5. muss ich noch überlegen.
Okay.
Guardians of the Galaxy Volume 2. Also es ist keine Reihenfolge, es sind einfach Filme.
Ja,
yeah,
einfach nur.
The Dark Knight.
Ja.
Man in Black, der erste.
Okay.
Comic-Verfilmung.
Ja.
Watchmen.
Ja.
Und beim 5. struggle ich dann. Das wird ein enger Kampf. Also, im 5. möchte ich mich gar nicht festlegen gerade. Ich vergesse garantiert einen. Und du?
Wenn ich das aus dem Stegreif machen müsste, The Batman.
Aha, cool.
Spider-Man 2.
Ja, war klar.
Watchmen.
Ja, sehr schön.
Guardians of the Galaxy Volume 3.
Oh!
Ja. Und zuletzt, das ist jetzt die Gretchenfrage, ne? Ich habe bewusst jetzt The Dark Knight und keinen anderen Spidey-Film reingemacht, weil ich wollte mich für eine Version hier entscheiden und ich würde es langweilig finden, wenn ich meine 5 liebsten Comicfilme reinmache und es sind 2 Batmans drin oder es sind 2 Guardians drin oder es sind 2 Spideys drin. Deswegen, dein Oddball ist ganz klar Man in Black und mein Oddball ist ganz klar, ja, okay, jetzt ist die Frage, was nehme ich, VW Vendetta oder nehme ich The Crow? So. Und ich entscheide mich für The Crow, weil es gibt keinen Film wie The Crow.
Ich bin zu großer Fan vom Comic von VW Vendetta, dass ich den Film nehmen könnte, obwohl ich den ganz gut finde, ziemlich gut sogar.
Aber der Comic ist besser, hast du recht.
Der Comic ist viel besser, vor allem der Comic ist viel, vielschichtiger.
Ja, ist ja, er auch. Ich habe den zu Hause, also, ja.
Ich sage an der Stelle, muss man immer dazu sagen, wenn sich Leute fragen, warum ist V wie Vendetta nicht so geil wie der Comic, weil V wie Vendetta dir von einem Held erzählt, der die Diktatur niederringt, aber der Comic erzählt dir davon, dass der Held ein Anarchist ist und ein Terrorist ist und deswegen sehr gut überlegen muss, was wirklich gut und böse bedeutet und was die Grauzonen sind. Während der Film
das
nur
andeutet. Und dass er wahnsinnig ist. Und wahnsinnig, dass er wirklich wahnsinnig ist. Also dass er auch mental nicht wirklich auf der Stange ist, was er ist im Film. So. Und ja, The Crow, weil The Crow ist für mich so ein Film, den würde es so nie wieder geben.
Ja.
Nie. Und der ist so durch und durch Gothic. Und ich liebe das ja, das hat James Gunn gesagt, tatsächlich in seinem Video. Ich liebe es, wenn ein Film sich nicht dafür schämt, das zu sein, was er ist. Weißt du? So Into the Spider-Verse ist durch und durch Comic. Und nimmt es an. Will sich gar nicht davon entfernen. So die Raimi-Spidey-Filme sind durch und durch cheesy. Und die nehmen das an. Batman Begins ist gritty und nimmt das an. Und gehört auch dahin. Und The Crow ist Goth. Aber so richtig Goth. Und das liebe ich.
Ich habe noch einen Oddball, wo ich überlege, den reinzunehmen, aber den müsste ich noch mal gucken. Road to Perdition.
Der ist so toll.
Der ist so ganz gut.
Toll, ja. Der ist sehr toll, ja.
Der wirkt auch so nach, auch immer noch. Manchmal erwische ich mich random dabei, dass ich über das Ende nachdenke, über den Tod von Jude Law in dem Film und so. Und den Tod von Tom Hanks. Also es ist ein grandioser Film.
Ich danke dir für diesen kurzen Exkurs, aber ich finde, der war es wert. Ich glaube, der ist Spaß. Weißt du was? Hau mal in die Shownotes den Punkt, wo wir kurz über unsere Lieblingscomics reden.
Okay, ich versuch's. Ich versuch dran zu denken. Wir haben ja schon mal gesagt, irgendwann machen wir eine Podcast-Folge mit den geilsten Comic-Verfilmungen, die nicht DC oder Marvel sind.
Ja, und weißt du was? Nach dem ganzen Gespräch über Comics und so weiter, Marco, bin ich durstig.
Ich trinke auch schon die ganze Zeit, worüber wir jetzt gleich reden. Vielleicht habt ihr das gehört, normalerweise schneide ich das raus, während du redest, trinke ich immer einen Schluck.
Er trinkt schon wieder.
Ja, jetzt habe ich Durst gekriegt. Wir reden heute wieder über Holy.
Werbung.
Über unser Lieblingsgetränk.
Ja.
Und das ist nicht nur unser Lieblingsgetränk, sondern es ist auch, ich habe Proof dafür, dass es bei euch anscheinend auch so ist, weil ich habe selten, ich glaube außer, das kann man glaube ich ganz offen sagen, außer zu, für Emma-Matratzen haben wir schon Werbung gemacht und für eben hier für Holy, für den Energy Drink und kriege ich so viel Privatnachrichten, wo sich Leute einfach teilweise für das Produkt, für das wir Werbung gemacht haben, bedanken. Ich meine, dass sich jetzt niemand für NordVPN bedankt, also für VPN-Service, kann man ja verstehen, weil warum soll ich mich jetzt dafür bedanken? Ich benutze das oder ich benutze das nicht. So, aber für ein Getränk, dass sich Leute dann, so wie wir, auf die Arbeit bestellen, das dann an der Arbeit übertrinken können statt Kaffee, dass das so gut ankommt. Also das spricht ein bisschen Bände. Ich habe hier sogar ein Zitat aufgeschrieben. Da hat mir jemand ein Bild von euch geschickt und es noch dazu geschrieben. War ein echt guter Tipp mit Holy. Hatte erst das große Probierpaket geordert und jetzt habe ich diese Sorten mir für die Arbeit geholt. Danke dafür. Und danke dafür ist wirklich, ich habe es nicht geschrieben, auch wenn ich gerne danke dafür sage auch in meinen Videos. Vielen Dank für dieses Feedback. Was ist Holy überhaupt? Holy ist eine echte Alternative zu ungesunden Energy-Drinks, Soft-Drinks oder Gaming-Boostern und verbindet endlich guten Geschmack mit einem guten Gewissen. Weil es ist vegan, es kommt aus Berlin, es verbraucht wenig Transportkosten, es ist nur ein Pulver, das ihr in dieser Dosenform kriegt. Das ersetzt keine Ahnung wie viel Energy-Drinks. Ich glaube, ich habe das irgendwo draufgeschrieben. Eine Dose enthält 50 Energy Drinks umgerechnet, je nachdem, wie du das siehst. Oder 35 Iced Tea Portionen. Und das ist halt, es gibt dann gar keinen Dosenmüll mehr. Und es ist halt recycelbare Verpackung. Und allein das mag ich schon daran. Aber ich mag halt auch daran, dass es halt wirklich gut schmeckt. Dass es nur 20 Kalorien auf 500 Milliliter hat. Das gibt's dann immer in so schönen Shakern, wie ich ihn hier gerade in die Kamera halte. Und das seht ihr sowieso nicht. Und damit trinke ich das. Und ich werde tatsächlich auch oft auf der Arbeit, weil wir im Großraumbüro arbeiten, darauf angesprochen, was ich da die ganze Zeit trinke. Leute denken, ich trinke Proteinshakes. Guck mich an. Sehe ich aus, als würde ich zu viel ins Gym gehen? Das ist nicht mein Problem.
Marco ist Pumper. Obwohl, es gab eine kurze Phase in deinem Leben, wo du ins Gym gegangen bist und alle zwei Sekunden Arnie zitiert hast.
Das ist wahr. Ich liebe diesen Pump-Spruch.
The Pump. Ich weiß nicht mehr, was genau du gesagt hast, aber ja.
I feel the pump. Aber
yeah, I feel like coming every day, coming in the morning, coming in the afternoon, coming in the evening. My muscles are like, they're like my babies. Yeah.
Du erinnerst mich dran, dass ich mal wieder ins Gym muss. Ich war jetzt echt seit Wochen, wenn nicht Monate schon nicht mehr. Und ich habe es mir tatsächlich in meinen Kalender geschrieben für morgen.
Aber wenn du das nächste Mal in Berlin bist, machen wir Sparring.
Oh nee, ey. Immer wenn das Freunde mit mir machen wollen, liege ich danach tot auf dem Boden.
Ja, ist auch gut.
Gehst du denn echt noch ins Gym?
Zurzeit bin ich ein faules Stück.
Ich wollte gerade sagen, das hätte ich doch mitgekriegt.
Aber ich hab ja so brutal abgenommen, deswegen. Ja. Ich glaube, ich habe mittlerweile 50 Kilo runter.
Ja, eben, also Gutes dafür auf jeden Fall. Ja, und dabei kann tatsächlich eben Holy auch helfen, weil das eben, weißt du, wenn du das Bedürfnis hast, immer Softdrinks zu trinken und du trinkst aber stattdessen das und eisgekühlt schmeckt es halt fantastisch, vor allem besser, als wenn ihr es nur mit normalem Wasser trinken würdet, dann sind da ja, wie gesagt, nur 20 Kalorien auf 500 Milliliter in der Energy-Version und das ist halt, das ist gut verträglich, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Kaffee und ich trinke es mittlerweile viel statt Kaffee. Also es geht, es ist auch kein Taurin drin, also es ist nicht Energy, nicht dieses ungesunde Zeug, dass ihr irgendwann das Zittern anfängt, sondern es ist halt nur Koffein drin.
Ja, und es ist halt auch mega erfrischend, jetzt gerade wo es heiß draußen wird. Also es ist,
absolut.
Es ist also für alle, die denken, es ist jetzt ein Kaffeeersatz und so weiter, nein, es ist halt auch so, es ist halt auch ein Softdrink-Ersatz. Also es ist wirklich super, super lecker und ich sage es so häufig, aber Coconut Blueberry ist so mein Jam. Und nachdem ich den das letzte Mal erwähnt habe, habe ich jetzt noch mehr Coconut Blueberry.
Hat ja der liebe Max hat ja noch mehr davon geschickt, ne?
Und deswegen erwähne ich das immer so gar nicht eigennützig, dass ich so krass auf diesen Geschmack stehe. Aber tue ich einfach. Also ich habe wirklich, ich habe auch letztens diesen Kaktusgeschmack gekostet, den finde ich auch gut. Den trinkst du gerade.
Ich trinke den gerade, Cactus Camel.
Der ist auch lecker, der ist wirklich lecker.
Der ist echt gut. Kaktusfeige ist das in Wirklichkeit.
Mein Jam bleibt trotzdem Coconut Blueberry. Mhm. Damit will ich gar nicht über die anderen Sorten meckern, weil die fand ich auch lecker. Aber ich habe einfach so meins gefunden.
So. Ich war ja mehr so in diese Mango-Maracuja-Richtung, Ananas-Richtung wie Fruity Frog zum Beispiel. Das ist auch immer noch eine meiner Lieblingssorten. Und ich fand Citrus Cobra erst nicht so gut. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn du Zitrus-Cobra schön in den Shaker machst und den Shaker dann eine halbe Stunde ins Gefrierfach legst, dann schmeckt das fantastisch. Dann ist das, glaube ich, meine neue Lieblingssorte für den Sommer.
Generell finde ich, schmecken die kalt noch ein bisschen geiler. Jetzt gerade so, wenn es warm draußen wird, ist es halt auch wahnsinnig erfrischend.
Ja. Aber ihr könnt euch selbst davon überzeugen, ihr müsst jetzt nicht unserem Gelaber zuhören. Wir haben einen 5-Euro-Rabatt für Neukunden mit dem Code NERDKULTUR5. Den findet ihr aber auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr zum Beispiel das Probierpaket mit vielen verschiedenen Sorten, könnt ihr dann für 13,99 bestellen und dann könnt ihr gucken, welche Sorte denn euch eigentlich am besten gefällt. Und weil das so gut ankam, haben wir nicht nur jetzt einen Code für Neukunden, sondern auch einen für Bestandskunden. Nämlich 10% auf eure nächste Bestellung mit dem Code NERDKULTUR.
Yep.
Link in den Shownotes.
Damit Werbung Ende. Genießt eure Drinks. So, wir machen weiter. Und zwar, wie Marco so wundervoll in dieses Skript geschrieben hat. Volle Spoiler Speed Force.
Volle Spoiler Speed
Force. Mensch, du bist mir ja ein Halunke.
So. Es passt zum Film.
Es passt zum Film.
Dieses Speedforce-Gelaber, das hätte ich ja rausgenommen. Also ich verstehe das schon. Ich glaube, das ist jetzt bei Zack Snyder so nicht gegeben, aber das muss man Andy Muschietti, dem Regisseur, lassen. Der ist halt da all in gegangen.
Absolut, absolut.
Und übrigens, das finde ich ganz toll an dem Film. Ich konnte mit Ezra Miller als Barry Allen jetzt gar nicht so viel anfangen immer. Ich fand Ezra Miller interessant besetzt, aber die Filme, weder der Joss Whedon-Cut noch der Zack Snyder-Cut von Justice League, haben mir jetzt so viel Barry Allen gegeben, dass ich da eine richtig tiefe Figur sehe.
Ja.
Und das hat sich mit Flash tatsächlich bei mir maßgeblich geändert.
Ja, also er war auch tatsächlich mein least favorite Mitglied der Justice League auf der Kinoleinwand. Dabei mag ich Barry Allen sehr gerne. Mhm. Aber das war mir, ja, es war so ähnlich wie mit Tom Holland Spidey. So.
Ja.
Und da hat mir hat die emotionale Tiefe gefehlt, die ich bei allen anderen Mitgliedern hatte. So wirklich bei allen. Von Wonder Woman, so gab es Aquaman, Cyborg.
Im Zack Snyder Cut.
Ja, es war so, und Batman und Superman ist eh klar. So. Aber der Film macht eine Menge für ihn und benutzt halt auch, das ist das, was die Stärke des Films ist. Und zwar, wenn du seine quirky Eigenschaften nimmst und ein bisschen die Schalen wegziehst und zeigst, warum der so ist. Und das ist ja eigentlich traurig ist. Weißt du, der hat ja so seine Ticks und so seine merkwürdigen, fehlenden sozialen Kompatibilitäten. Und wenn du siehst, ja, der ist aber ohne Eltern aufgewachsen, so ziemlich. Also der hat seine Mama verloren und sein Papa ist in den Knast gegangen und der hat keine Freunde. Das wurde bisher alles so als Joke genutzt in Justice League. Und hier geht man so den Extraschritt und sagt, ja, es ist irgendwo lustig, wenn du diesen Typen auf der Straße triffst, aber es ist ja ein sehr einsames Leben. Und das ist die Stärke. Das ist die Stärke, wenn es um Barry Allens Charakterzeichnung geht. Ja. Aber gleichzeitig sitzt hier auch der Humor häufig. Also ich fand diese ganze Eröffnungsszene, wo er sich dann ein Sandwich holen will, während Bruce Wayne ihn schon anruft, fand ich super.
Ja, du hast echt viel gekichert neben mir. Das im Laufe des Films so ein bisschen abgenommen bei dir. Also so in der letzten Stunde.
Ja, aber das sind halt auch die Sachen, die ich in meinen Comicfilmen so mag. Ich mag dieses Alltägliche, weißt du, zeig mir einen Peter Parker, der Pizza ausliefern muss. Hab die Eier, einen Spider-Man-Film damit zu beginnen, nicht, dass Peter Parker irgendwie gegen Schurke Nummer 80 kämpft, sondern dass er Pizza ausliefern muss, weil es ist lustig, aber es ist auch charakterzeichnend, weil Peter Parker kämpft privat ums Überleben mit diesen Jobs.
Across the Spider-Verse macht das auch.
Genau, genau, ja. Das
wir
ist bin ja auch
beides.
Nicht, ja, das sind ja auch nicht die Spidey-Filme, mit denen ich Probleme habe. So. Ja. Und so ähnlich hatte ich das Gefühl bei The Flash. Wir fangen an mit dem Typen, der eh seine sozialen Ticks hat, schnell noch ein Sandwich essen muss, das er ja auch braucht, um als Barry zu funktionieren. Das heißt, es ist gleichzeitig lustig, aber es ist auch charakterbezeichnend. In 5 Minuten wird perfekt etabliert, wer Barry ist, wie er tickt, wie seine Beziehungen zum Rest der Justice League dastehen, dass er sich fühlt wie der wie das Kinder, nicht das Kindermädchen, sondern die Putzfrau der Justice League, das sagt er genauso, dass Batman ihn anfunkt und wie der strenge Papa ist. All das wurde so in 5 Minuten dargestellt und das mag ich. Ich mag das. Und das ohne, dass es expositionslastig ist.
Und der Humor mit den Babys, die aus dem Fenster fallen, war schon Deadpool-Niveau.
Das war lustig. Ich fand sogar den Humor lustig, den einen Meta-Witz am Anfang, wenn er in Position geht so und steht gerade fast The Flash und dann schreien ihn Fans von der Seite an und dann geht das Logo weg und er sieht, die eine hat einen Schokoriegel, will den haben, isst den, lädt voll auf und dann steht The Flash erst richtig da. Das fand ich super. Das ist cool. Das ist sogar visuelles Storytelling. Er ist gerade aufgeladen und jetzt verdienen wir den Titel.
Ja.
Also das finde ich cool.
Ja. Absolut. Da habe ich so ein bisschen verstanden. Und da kommt auch schon in der Anfangssequenz, sieht man zwei Sachen. Das eine ist, dass das CGI ja trotzdem also genauso offensichtlich ist. Wie, also ich finde an für sich ist nicht das Problem, dass das CGI beschissen ist. Das Problem ist, dass der Film, ganze Film, sich von Anfang bis Ende in jeder Sekunde auf das CGI verlässt. Also die Inszenierung ist auch so, was sie auch teilweise wieder kreativ macht. Das steckt da alles schon drin. Also du hast so viele One-Shots, so Fake-One-Shots, die halt zu 3000% CGI sind, wo vielleicht Anfang und Ende mal eine echte Kameraeinstellung war und der Rest ist CGI, was dazwischen passiert. Und das ist zwar interessant aufgelöst, ob visuell, das kann einem James Gunn besonders gut gefallen, dass da jemand so kreativ ist, aber es ist halt schon sie verlassen sich halt drauf und man sieht es halt. Und irgendwann gehen sie so alle in, dass sie sagen, okay, es sieht jeder Mensch, der da 3D animiert ist, sieht uncanny aus, also zu echt und gleichzeitig, also oder würde uncanny aussehen, zu echt und gleichzeitig so fake. Da machen wir es lieber noch ein Stück mehr fake. Also irgendwann, wenn er durch diese Time Force?
Nee, ist trotzdem Speed
Force. Ist trotzdem Speed Force. Wenn er durch diese Zeit reist mit der Speed Force, dann alles, was er dann sieht, sieht nur noch aus wie ein PlayStation-Modell, um mal dich wieder zu zitieren.
Was ich so schade finde, weil die Idee dahinter, dass das ausschaut wie Glaskugeln, Glaskugeln und gleichzeitig eine Arena, so sieht es ja aus. Das heißt, die visuelle Idee dahinter finde ich cool.
Ich glaube, gezeichnet sähe das echt geil aus.
Gezeichnet in einem Comic sähe das saugeil aus.
Oder in Across the Spider-Verse sähe das echt geil aus.
Genau. aber die Umsetzung an der hapert's krass. Mhm. Also, und deswegen, das ist halt das Problem. Da war halt das CGI so dodgy und so, und der Film wurde halt auch dafür unterbrochen, damit wir kurz Fanservice haben, dass ich tatsächlich aus der Immersion des Films rausgerissen wurde, ja, obwohl der Film genau das Gegenteil von mir haben wollte. Und es gibt ein großes Problem, das ich mit dem Film habe, gegen Ende. Ich will darauf noch nicht eingehen, aber es gibt ein Problem, das dieser Film hat.
Okay.
Dramaturgisch.
Okay, dann lass uns kurz noch bleiben beim Humor und CGI. Ich finde, ja, das CGI hat mich dann auch oft rausgerissen, auch schon in der Anfangssequenz. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wenn der da so schnell rennt und das im Kino mit dem Sound, den ich überraschend gut fand, zusammen mit der Musik von Benjamin Wallfisch. Weißt du noch, ich habe dich angeschubst und mich gefragt, hä, ist das doch Danny Elfman, den man als Komponist hört? Mhm. Ich hatte selber mein eigenes Video vergessen, wo ich gesagt habe, dass es Benjamin Wallfisch ist, der Blade Runner 2049 mit Hans Zimmer gemacht hat und die It-Filme mit Annie Muschietti. Ich habe vergessen, dass der das war. Und ich fand den Score zusammen mit den Soundeffekten und dem mäßigen CGI hat aber trotzdem funktioniert, um mich reinzuziehen, wenn Barry Allen losgerannt ist.
Und was ich auch mochte, ist tatsächlich, ich bin ja ein Fan auch der Justice League im Gesamten. Mhm. Also, wenn man mich fragt, bist du mit den Avengers groß geworden oder mit der Justice League? Mhm. Dann ist eigentlich eher die Justice League. Ich habe tatsächlich zu Hause noch irgendwo eine Nummer 1 Ausgabe von einem Justice League Comic von 1997 rumliegen.
Oha. Klingt wertvoll.
So, also echt, ja. Wo Martian Manhunter tatsächlich der Anführer ist. Mhm. Deswegen bin ich auch so traurig. Der wurde gerade eingeführt im Snyder Cut und jetzt sehen wir den nicht mehr. So, aber naja. Und was ich cool fand immer an den Justice League Comics, ja, ist, dass die so POV-mäßig sind. Mhm. Wenn wir einen Justice League Comic haben, der mehr Batman fokussiert ist, ist der mehr gritty, ist der mehr düster. Mhm. Wenn wir den aber aus der Sicht eines Barry Allen zeigen, ist der lockerer und ein bisschen fluffiger. Mhm. Weil du musst halt diese sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten mit deren sehr eigenen Stilen einfangen und gleichzeitig müssen sie als Einheit Sinn ergeben. Das ist gar nicht mal so leicht. Das ist bei Justice League, finde ich, noch schwerer als bei den Avengers. Mhm. Und dieser Film, ich mag halt eigentlich das DCU, die Idee von Zack Snyder. Und ich fand's cool in der Eröffnungsszene, einfach mal das Team zu sehen, aber aus Barrys Perspektive.
Also ja,
wir haben einen kurzen Auftritt von Wonder Woman. Wir gehen sogar kurz darauf ein, dass sie und Bruce auch ein bisschen flirten. Weißt du? Fand ich cool. Und gleichzeitig, wie Barry sich da im Team fühlt. Weißt du, und Victor Stone wird erwähnt, Aquaman wird erwähnt, wir sehen ja nicht Henry Cavill, wir sehen CGI Henry Cavill von hinten, während er irgendwo bei einem Vulkan ist. Mhm. So, aber dieses Gefühl, dass diese Justice League eine gut geölte Maschine ist, die jetzt aktiv wird, und ich sag mal so, wäre das eine Batman-Story gewesen, eine Justice League-Story, wo Batman im Vordergrund ist, würde man auch Batman niemals tagsüber aktiv sehen. Deswegen hat es auch einen ganz besonderen Flair, einen Batman tagsüber zu sehen, wenn der jemanden hinterherjagt. Das ist nicht die klassische Batman-Story.
Mhm. Und macht das CGI leider auch schwieriger,
ja,
weil das so
CGI
viel bei Tag
ist,
passiert.
Klar. Und deswegen, so sehr ich auch happy bin, Ben Affleck wiederzusehen, weil ich den als Batman total gerne habe, seine Szenen waren okay. Die waren halt wirklich okay. Aber Wonder Womans Auftritt, super. Auch wenn er nur kurz war. Und da haben sie halt auch dieses eine Theme gefunden, das du nicht ersetzen kannst. Sobald sie kommt und ihr musikalisches Thema kommt, das ist einfach geil.
Ja, so. Das ist geil. Da muss man ganz kurz an der Stelle erwähnen, ich war auch ein bisschen enttäuscht von der Darstellung von Ben Afflecks Batman in der Action-Szene, weil in den Trailern sah das mal ganz geil aus, wenn du nur diese Snippets rausnimmst mit seinem Batpod und wie das Auto sich in Zeitlupe da überschlägt und er da drunter durchfährt und so. Aber sobald er da anfängt, hinter dem Auto herzuskaten, habe ich gedacht, also das ist nicht ganz der Batman, wie ich mir Batman vorstelle, auch wenn es schon ein bisschen in die Snyder-Richtung geht, aber bei Snyder sah das halt alles einfach viel cooler aus.
Ja.
Und da muss man aber dazu sagen, Stand der Aufnahme wird Annie Muschietti gehandelt als der Regisseur für The Brave and the Bold.
Ja, mal gucken.
Könnte halt passen, weil James Gunn halt als neuer DCU-Chef halt offensichtlich großer Fan dieses Films ist. Und dass er dann Annie Muschietti anbietet, diesen Batman-Film zu realisieren, klingt erstmal super. Aber wenn man dann The Flash gesehen hat und diesen Batman gesehen hat in Action, in Live-Action, weiß ich nicht, ob das jetzt das allerpassendste wäre.
Na, darfst du halt auch nicht vergessen, wie ich gerade gesagt habe, es ist in erster Linie trotzdem ein Flash-Film. Das heißt, der ganze Film ist auch eher inszeniert wie ein Flash-Film. Mhm. Aber wenn ich dann überlege, was er mit Pennywise gemacht hat, in den It-Film, mhm, da kann er geil mit Silhouetten spielen, da kann
okay,
er geil. Und also ich mochte ja den ersten It total gerne. Mhm. Also ja, und der zweite It, ich bleib dabei, die haben das Beste gemacht, was man aus der Vorlage machen kann.
Okay.
Weil das Buch endet scheiße. Ja. So, und auch die TV-Version damals mit wie heißt der? Legende, Rocky Horror Picture Show, wie heißt der Typ?
Tim Curry, oder?
Tim Curry, genau. Ja. Da ist auch der zweite Teil richtig scheiße. Ah. So, und deswegen den zweiten Teil, den wir im Kino bekommen haben, der war voll in Ordnung. Also, mhm, wenn du dir das Material anguckst, dann Respekt, was du da rausholen konntest. Okay. So.
Ja, also Muschetti kann schon was, so ist es jetzt auch nicht. Bei Michael Keatons Batman hat es sogar besser funktioniert als bei Ben Afflecks Batman in dem Film, aber auch bei Michael Keatons Batman. Es gab da einen Move zum Beispiel, den ich jedes Mal lame fand, wenn er ihn gemacht hat, wenn er sich hingestellt hat und den Umhang hochgehalten hat, um Kugeln abzuhalten.
Ja.
Klingt nach einem klassischen Batman-Move, ergibt natürlich super wenig Sinn, weil warum soll eine Kugel nicht einfach, muss ja nicht, selbst wenn der Umhang kugelsicher ist, es ist ein Umhang, die Kugel fliegt, die prallt da nicht an diesem Umhang ab, sie schiebt den Stoff zur Seite und fliegt trotzdem durch und alle werden durchlöchert. Ich sehe schon dieses How It Should Have Ended. Ich sehe es einfach, wie Batman den Umhang hochhält und alle dahinter sterben trotzdem. Also, das macht er halt nicht einmal. Ich glaube, er macht das dreimal in dem Film. Ja. Zwei oder dreimal.
Und, weißt du, was spannend ist? Wir haben davor Across the Spider-Verse erwähnt. Mhm. Beide Filme haben eine ähnliche Thematik. Mhm. Nur, dass Across the Spider-Verse richtig all-in geht.
Ja.
Und The Flash ihm diese Thematik mehr behauptet. Und zwar im Gespräch mit Ben Affleck. Bruce Wayne, gibt es für mich wahrscheinlich den besten Dialog des Films. Mhm. Und zwar, das ist, wenn Barry die Idee kommt, ich kann ja zurück in die Zeit reisen, um meine Mama zu retten, sagt er, Bruce, ich könnte auch deine Eltern retten. Mhm. Ja? Und dann sagt Bruce, ich bin der Mann, der ich bin, weil ich meine Eltern verloren habe. Mhm. Das ist das, was diese Tragödie, die ich erlebt habe, hat dazu geführt, dass ich überhaupt dieser Batman bin. Ja. Ja? Und das ist ja so ein bisschen das, was Across the Spider-Verse so richtig all-in geht. Ein Miles Morales, der sich wehrt gegen diesen Canon-Event. Mhm. Was wäre, wenn sich Spider-Man gegen die Tragödie wehrt, die ihn zu Spider-Man macht?
Ja, also er wehrt sich ja quasi gegen das Schicksal, wenn man so möchte.
Ja, aber nicht nur gegen das Schicksal im Allgemeinen, sondern speziell das Schicksal, das ihn zu Spider-Man macht. Das ist ja noch viel spannender, weißt du? Und,
aus seiner Perspektive ist er ja schon Spider-Man. Das hast du ja verhindert. Verhindert nicht, dass er Spider-Man ist. Es verhindert, wie er sich weiterentwickelt.
Naja, das Witzige ist, hätte man ihm in Into the Spider-Verse die gleichen Canon-Events gezeigt, hätte er das Gleiche mit seinem Onkel probiert. Deswegen. Sein Onkel hat er ja auch schon verloren in Teil 1. Das ist der einzige Grund.
Ja.
Aber das wurde ihm jetzt auch nochmal signalisiert. Das war sogar ein Event in dieser Timeline. Das heißt, er wehrt sich eigentlich sogar rückwirkend gegen die Tragödie, die ihn zu einem Spider-Man macht.
Nee, aber das ist ja unfreiwillig. Er ist ja nicht absichtlich in dieser Timeline, ohne jetzt den Film zu sehr zu spoilern.
Nee. Aber er will das nicht. Er will ja etwas jetzt verhindern, wo er weiß, dass es passiert.
Also er will auf jeden Fall Bestimmung verhindern.
Genau.
So oder so.
Ja, und er will eine Tragödie verhindern, die kommen muss.
Ja, ja, aber etwas, was halt vorbestimmt ist, dass
genau,
es passiert.
Genau, genau.
Darum geht es, dass es hier verhindert. Und ich finde die Aussage von The Flash ehrlich gesagt sogar interessanter.
Ja.
Weil, dass ein Film sagt, also obwohl ich Across the Spider-Verse der definitiv bessere Film ist, die Aussage des Films ist, nee, du kannst dich ja gegen dein Schicksal auflehnen und kannst es besser machen. Mhm. Na, ob der Film das dann so auflöst in dem dritten Teil. Das wissen wir noch nicht. Aber das ist die Idee dahinter. Eigentlich so zutiefst amerikanisches Leb deinen Traum denken. Ne?
Leb deinen Traum, denn der wird wahr.
Weil das natürlich nicht amerikanisch ist, genau diese Worte genommen zu haben von mir.
Was habe ich gerade gesungen?
Du hast gerade das Digimon-Theme gesungen, oder nicht?
Ja, okay. Danke.
I know. Deswegen sage ich ja, es ist eben nicht amerikanisch. In dem Fall ist es ja eigentlich japanisch, aber eingedeutscht.
Mhm.
Ich weiß nicht mal, ob das im Japanischen wirklich Leb deinen Traum übersetzt heißt, weil deutsche Anime-Synchros sind da ja sehr frei, wenn es um Titelsongs geht.
Toller Song.
Aber das einmal dahingestellt. So, und was aber The Flash als Aussage hat, finde ich insgesamt bisher, ohne Beyond the Spider-Verse gesehen zu haben, eigentlich interessanter. Die Aussage, dass du halt nicht immer eine Lösung haben kannst. Es gibt für viele, manche Probleme gibt es halt mehrere Lösungen, nicht die eine. Und damit ist es keine Lösung für dich.
Ja. Es erinnert mich tatsächlich an eine meiner Lieblingsfolgen aus Smallville.
Okay.
Ein bisschen. Weil Smallville hat für mich den Tod von Jonathan Kent noch tragischer gemacht.
Okay.
Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Jonathan Kents Tod in Man of Steel. Das ist der ist
albern.
Das ist eine der Problematiken, die ich habe mit Man of Steel.
Ja.
So, weil für mich war das Krasseste, dass etwas wie ein zu hoher Cholesterinspiegel ist etwas, gegen das selbst ein Gott wie Clark Kent nichts ausrichten kann und Jonathan verliert. Das fand ich immer so fucking tragisch, weißt du? Es ist nicht irgendwie ein Bad Guy, der ihn killt oder ein Sturm, wo er ihn eigentlich hätte retten können. Nein, es ist ein Herzinfarkt. Was soll er machen? Er kann nichts machen. Das fand ich so tragisch. Mhm. Ja? Und in Smallville sind sie da die Extrameile gegangen. Und zwar, da zitieren sie den Donner-Film, den Richard Donner Superman-Film. Und zwar, da verliert er Lana Lang in einem Autounfall und geht in den Fortress of Solitude zu Jor-El und bittet, den Tag zurückzudrehen. Das ist wie bei, so ein bisschen wie bei Richard Donners Superman. Mhm. Und ihm wird das genehmigt, aber er wird gewarnt, dass sowas immer Konsequenzen hat. Und er scheißt drauf, weil es die Liebe seines Lebens, zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest, rettet sie. In dem gleichen Abend, weil der Tag ein wenig anders verläuft, läuft Lionel Luther zu Jonathan Kent, provoziert ihn und er regt sich so auf, dass er einen Herzinfarkt kriegt und stirbt. Und das heißt, Clark muss dann auch noch damit leben. Ich glaube, ich bin daran schuld, dass mein Vater tot ist. Und das macht es noch tragischer.
Mhm. Ja, das ist richtig.
Ja.
Aber um jetzt nochmal auf Flash zurückzukommen, ich finde das sogar an der Aussage einfach besser als bei Cross sogar, spannender. Und das ist schon sehr cool. Und wir haben ja schon gesagt, es gibt ja Sachen, die können wir nur im Spoiler-Part besprechen. Dazu gehört eben dann auch Supergirl und Batman halt.
Mhm.
Und dass Michael Keaton in dem Film stirbt und dass das nicht verhindert werden kann. Dass Supergirl in dem Film stirbt und dass das nicht verhindert werden kann. Und dass dieses ganze Universum, diese ganze Timeline, in der sich befindet, dem Untergang geweiht ist. Die Welt ist dem Untergang geweiht, weil General Zod gewinnen wird. Das finde ich halt schon cool. Und das finde ich ehrlich gesagt spannender, als jetzt was, keine Ahnung, wie No Way Home da rausgeht. Ne, Doc Ock ist jetzt bei den Guten okay und dann wird er quasi zurück. Du kannst damit ja im Nachhinein sagen, oh, deswegen ja dann Spider-Man 2 auf einmal so einen Sinneswandel, weil der Doc Ock aus No Way Home zurückgegangen ist in ihn rein. So, es gibt nicht wirklich viel Sinn für den Green Goblin, aber es ist, wie es ist. Und ich finde da tatsächlich The Flash überraschend spannend und konsequent. Und dann, wenn der emotionale Moment dazu kommt, dass er seine Mutter aufgeben muss. Das war der Moment, wo ich im Kino Tränen gesehen habe.
Ja. Und ich muss auch sagen, was du gerade gesagt hast, dieses Ereignis mit Zod, dass man das nicht verhindern kann. Nicht nur das, es validiert sogar auch noch Man of Steel. Dass die Welt trotzdem auch Clark direkt gebraucht hat.
Ja.
Das finde ich auch stark. Dafür, dass so häufig darüber geredet wird, wie jetzt mit Clark Kent umgegangen wird, seitdem Henry Cavill nicht mehr da ist. Ich finde, das ist eigentlich eine Riesenverbeugung davor.
Ja. Und das halt in Person von einer anderen Person. Weil Sasha Kell als Supergirl, die war so gut in dem Film. Ich meine, die hat nicht mal eine Handvoll Szenen. Du kannst an einer Hand abzählen und ich habe einen ganzen Helden-Arc gekriegt. Von bisschen Origin-Story, auch wenn sie nur erzählt wurde, bis zu dem Schritt, die neue Person zu sein. Eigentlich in kurz habe ich Man of Steel gekriegt, aber mit einem tragischen Ende.
Ja, und sie hat, sogar die Schauspielerin hat Henry Cavill den Film gezeigt und seinen Segen wollte sie haben und hat gesagt, ich habe vom Man of Steel den Segen bekommen.
Oh.
Und sie meinte, sonst hätte es sich falsch angefühlt.
Ja.
Sie ist ein Hardcore-Henry Cavill-Fan und Hardcore-Superman-Henry Cavill-Fan. Und dann hat er die so ein bisschen in den Arm genommen und gesagt, ja, du hast meinen Segen. Und das ist sehr süß.
Ich habe sogar ein bisschen die Hoffnung, ne, weil jetzt das DCU kommt, weil James Gunn den Film so toll findet, weil James Gunn es wichtig ist, einen Supergirl-Film zu haben. Wie heißt der Film nochmal? Irgendwas mit Tomorrow?
Ja, oh Gott.
Legends of Tomorrow? Nein.
Irgendwie so, den hat Sebastian hat den Comic tatsächlich sogar hier.
Wir haben einen ganzen Podcast drüber gemacht.
Ja.
Guckt einfach nochmal nach. Das neue DCU von James Gunn. Wir haben eine ganze Podcast-Folge drüber gemacht und da war ich besser vorbereitet. Und da sieht man, hört man nochmal, wie der Supergirl-Film heißt. Und da geht es witzigerweise genau darum, was sie ja in dem Film nur erzählt. Dass sie den Untergang gesehen hat von Krypton.
Ja.
Und das ist das Thema. Und ich habe jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass Sasha Kell als Supergirl zurückkommt und genau das spielt.
Ja.
Wenn der Film kommt. Mal gucken. Also ja. Ich finde, das wird gut passen. Und ich bin immer noch sehr gespannt, wie James Gunn seinen eigenen Superman-Film, Superman Legacy, realisieren wird, weil er halt so ein krasser Superman-Fan ist. Also man merkt es schon, wenn man auf Social Media folgt und er so random einfach Bilder von allen Superman-Inkarnationen aller Comics einfach so postet. Du merkst die große Liebe. Ich bin echt gespannt, wie so jemand, der eine Filmografie hat wie Guardians oder eben The Suicide Squad, wie er sich Superman als Film vorstellt. Weil richtig vorstellen kann ich es mir halt immer noch nicht.
Ich auch nicht.
Ne, weil das wird ja nicht eben das lustige Ding. Wir wissen aber, dass er Emotionen beherrscht. Und wir wissen, dass Christopher Reeve als Superman sein Superman ist. Und warum auch immer er mit Henry Cavill nicht übereingekommen ist, es hat auch damit zu tun, dass er sich einen anderen Superman vorstellt, der halt jünger ist, aber auch diese Ideale so in sich trägt.
Ja, so ein bisschen dieses richtig Old-Fashioned, dieses Captain America-mäßige.
Genau, genau.
Also Truth, Justice and the American Way ist Superman. So.
Ja, und das will er sehen. Und da bin ich jetzt gespannt, auch gerade nach dem Film. Und natürlich kommt Christopher Reeve und sogar das alte Supergirl kommen in dem Film vor. Da hat es echt aber auch als emotionaler Moment, finde ich, ganz schön funktioniert. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ah, James Gunn, I know, I see.
Aber das war auch das Beste von diesen CGI-Dingern, waren Christopher Reeve und Supergirl. So, das sah noch am besten aus. Es gab sogar ganz kurz einen Henry Cavill auch zu sehen.
Ja.
Es gab Adam West zu sehen.
Ja.
Es gab den ersten Schwarz-Weiß-Batman zu sehen.
Ja.
Tatsächlich. Es gab, oh Gott, ich habe so viel. Es gab
ist das dann, warte mal, ist das dann auch der Batman, den, Nee, das bringe ich jetzt durcheinander. Weil Ben Affleck hat doch mal Superman gespielt in dem Film Hollywoodland.
Ach so, ja.
Also er hat den Superman-Darsteller gespielt, der in diesem Schwarz-Weiß-Film Superman gespielt hat. Also ich bin mir nicht sicher, weil das so viel auf einmal war, aber sollte man auch den ganz alten Superman gesehen haben, hat man in der Theorie eigentlich Ben Affleck zweimal in dem Film gesehen. Einmal als Superman, einmal als Batman.
Yep. Und die haben auch den alten Flash gezeigt.
Ja, oder? Das war schon crazy.
Also.
Und ganz wichtig, und da gab es den größten Szenenapplaus, obwohl es schon vorher überall auf den Nachrichtenportalen geleakt wurde, Nicolas Cage als Superman. So, ja. Das ist halt ein schöner Metakommentar auf mehreren Ebenen. Das eine ist, er hätte mal in den 90er Jahren für Tim Burton, der ja auch die ersten drei Batman-Filme gemacht hat, also den von 89 und 92, er hätte für ihn Superman spielen sollen in dem Film Superman Lives. Und es gab sogar schon Testaufnahmen, Kostümproben und eine sehr wilde Produktionsgeschichte, teilweise mit leuchtenden Kostümen und lauter so ein Kram. Und dazu gibt es eine sehenswerte Doku, die habe ich selber nie ganz gesehen, nur szenenweise, aber immerhin, die ist gut. Die heißt The Death of Superman Lives. Sehr schön, auch eine Anspielung auf den berühmten Comic The Death of Superman. Der The
Death and Return of Superman.
Hieß der Comic aber nicht zuerst The Death of Superman,
ja, das ist ja der Punkt. Genau.
Der, wie hat jemand gesagt, es ging nicht darum, dass Superman stirbt, sondern dass Comics gestorben sind.
The Death of Superman didn't kill Superman, it killed Death.
Ja, it killed Death, ja genau.
Ist stimmt, von Max Landis.
Ja. Ah, ja, doch, richtig, der Sohn von John Landis sogar, ne?
Genau.
Und das ist das eine. Aber hast du die andere Anspielung verstanden, die sich da drin versteckt hat in dieser Szene?
Welche jetzt genau?
Also Nicolas Cage, Superman, ist da ja zu sehen und er kämpft. Mhm. Er kämpft gegen eine große Spinne. Hast du diese Anspielung verstanden? Ich erkläre sie gerne, du musst ja nicht wissen. Es stand im Drehbuch drin.
Ich wusste, dass es damals geplant war, dass er gegen eine Spinne kämpft.
Das ist eine längere Geschichte. Es spielt an auf eines meiner absoluten Lieblings-YouTube-Videos ever. So ein dreiteiliges. Kevin Smith hat von, ich glaube, bei einer Uni auf der Bühne hat er über das Filmemachen geredet und einer der Zuschauer hat ihn gefragt, wie es mit Superman Lives aussah, was da alles passiert ist. Und dann hat er einfach 30 Minuten lang geredet. Also es gibt 3 10-Minuten-Clips dazu und das ist fast wie ein Stand-Up. Das ist wie das perfekte Stand-Up über das Filmemachen und über Superman. Fantastisch, wirklich fantastisch. Und eine Konklusion aus diesem Stand-Up ist halt, dass der damalige Produzent des Films hatte keine Ahnung von Comics und interessiert sich eigentlich nicht für Superman. Und er wollte von dem damaligen Drehbuchautoren Kevin Smith lauter verrückte Dinge. Und Kevin Smith war bereit, das zu machen, einfach nur, weil er einen Fuß in Hollywood haben wollte und halt einen Superman-Film machen wollte. Aber es war wirklich abstrus. So Sachen wie Superman hat keinen Umhang, Superman fliegt nicht. Und eine seiner Wunschvorstellungen war, dass eine große Spinne der Bösewicht ist oder das Monster ist, das er besiegt, weil er Spinnen so gefährlich findet. Das war so ein Ding von ihm. Sachen aus der Tierwelt sind die krassesten Predator, die man sich vorstellen kann, und die Spinnen gehören dazu. So, er wollte eine riesige Spinne in dem Film. Und das war wirklich so einer der Punkte, wo dann Kevin Smith gesagt hat, okay, ich bin hier raus. Und das Witzige war, Kevin Smith saß Jahre später dann in einem anderen Film im Kino. Und also dieser Superman-Film wurde ja nie realisiert. Aber die Obsession für riesige Spinnen ist bei den Produzenten nie weg gewesen.
Wild Wild West.
Er hat Wild Wild West gemacht.
Ja.
Und das war so, wow. Deswegen ist eine riesige Roboterspinne in Wild Wild West, weil der Produzent so ein Spinnenfan ist und er das in Superman nicht durchgedrückt hat. Und deswegen ist hier eine riesige Spinne, gegen die Nicolas Cage kämpft.
Ja. Und Tamara Morrisons Auftritt fand ich tatsächlich lustig.
Den finde ich auch cool. Ja, wie der die Kamera, also dieses visuelle Erzählen, wir haben noch nicht so viel über den Humor geredet, aber dass die Kamera auf ihm drauf ist, während er am Telefon ist, und dann schwenkt sie rüber auf die Couch und da liegt eine etwas übergewichtige Frau und sie soll die Königin von Atlantis sein.
Ja,
dieser Gag war so auch gut.
Und das ist auch James Gunn-Humor.
Ja,
so, oder? So, willst du mich verarschen? So, das ist nicht Nicole Kidman. So. Und das ist gut. Ich mochte generell, wie damit umgegangen ist, dass er halt diese Welt erschaffen hat ohne die Metawesen. Das heißt, Man googelt Wonder Woman und findet eine alte Wahrsagerin im Internet. Ja. Sucht nach Superman, es gibt keinen Clark Kent. Ja. Man redet über Aquaman und alle sagen, das ist ein Superseepferdchen.
Ja.
So. Und Batman kennt man aber. So, ja. Batman kennt man von früher. Und Ich fand auch die Idee spannend, wie hier das funktioniert mit dem Verändern, weil es ist ja nicht so, obwohl es sehr viele Back to the Future Anspielungen gibt, wortwörtlich. Mhm. Ich meine, ob Barry trifft. Mhm. Es gab ja zwei unterschiedliche Ezra Millers. Der eine, der noch nerviger war, was übrigens gut ist, weil ich fand Ezra Millers Barry Allen immer nervig in Justice League. Aber dadurch, dass er jetzt jemanden hat, der nerviger ist, muss der andere wortwörtlich ein bisschen erwachsener sein. Das war eigentlich ein guter Arc für ihn, finde ich.
Ja, super. Und das hat fantastisch funktioniert.
Das hat richtig
und
gut.
Und wir haben das CGI gemeckert, aber das ist flawless.
Das ist super.
Ich habe nicht gesehen, wie sie es gemacht haben. Meine Theorie ist, sie haben es gemacht wie bei Social Network. Ein Stand-in und dann das Gesicht drauf projiziert quasi digital. Sodass du bei Armie Hammer in Social Network auch nicht gesehen hast, welchen der beiden Zwillinge in Wirklichkeit gespielt hat in der Szene. Hast du nicht gesehen?
Ja. Mir ein bisschen, was für mich nicht so gut funktioniert hat, ist der Film. Es gab eine Szene, wo ich mich zu dir gedreht habe und gesagt habe, okay, die gehen sehr Flashpoint-Richtung. Und haben es dann aber revidiert so ein wenig.
Wo er da rausgeworfen wird aus der Zeit.
Der Speed Force. Nachdem er aus der Speed Force rausgeworfen wird,
sehen
wir einen anderen Flash.
Mhm.
Der kurz rausguckt und so ausschaut, als wenn er nach ihm greift.
Mhm.
Und mein erster Gedanke war Reverse Flash.
Mhm.
Das ist der Bad Guy.
Ja, ja, ja.
Das ist übrigens, und mein Gedanke war auch, das ist der seine Mama gekillt hat. Weil der Film verrät uns nicht, wer seine Mama gekillt hat.
Ja, stimmt.
Bis zum Schluss nicht. Tut er nicht. Ja. Und der Film verrät uns auch, dass dieser kaputte Flash, den wir da sehen, ist der jüngere Flash, der nie aufhört, irgendwie zu probieren, was zu verändern. Deswegen hat er die gleiche Narbe, die er im Kampf kriegt gegen Zod. Aber es ist nicht zu Ende gedacht. Das heißt, wer hat denn jetzt die Mama getötet?
Ja, aber das ist nicht die das, was der Film uns erzählen will.
Er fokussiert sich
darauf, dass Flash seine Mama aufgeben muss.
Ich weiß, aber weil er den Tod der Mama inszeniert hat wie ein übernatürliches Event.
Mhm.
So, auf einmal war sie tot.
Mhm.
2 Sekunden später. Und der Vater war schon da und hat sie in den Arm gehalten, Blut verschmiert. Schuldet er ihm da trotzdem irgendeine Art von Resolution? Anstatt von, ist halt irgendwie passiert. So. Das fand ich nicht so gut.
Das wird offen lassen, da gebe ich dir recht. Aber ich würde behaupten, wenn das DC Extended Universe weitergegangen wäre, hätten wir einen Film gekriegt, der sich dann nur darum kümmert.
Ja.
Um Reverse Flash.
Ja.
Insofern hätte das schon wieder fantastisch funktioniert als Back-to-Back.
Ja.
Und du hast ja gerade Zurück in die Zukunft genannt. Und das finde ich so interessant. Wir haben ja Back-to-Back Across the Spider-Verse und The Flash gesehen. Also ich habe die Presseverführung von Across the Spider-Verse gesehen, die war nur wenige Tage vor dem Kino-Release. Und genau eine Woche später schaue ich in der Fan-Preview The Flash. Und was mich halt so umhaut ist, dramaturgisch, also nur vom Aufbau der Geschichte her, ist Across the Spider-Verse eigentlich Back to the Future 2.
Ja.
Und The Flash ist eigentlich Back to the Future 1.
Ein bisschen, ja.
Also und schon sehr nah dran.
Und sogar noch mit Eric Stoltz Metakommentar.
Stimmt, das kommt noch dazu. Es wird auch noch adressiert, dass Eric Stoltz hätte ja ursprünglich Michael J. Fox spielen sollen, hat ihn sogar gespielt.
Martin McFly spielen sollen.
Ja, was habe ich gesagt?
Michael J. Fox.
Michael J. Fox, ja, aber deswegen. Ja. Michael J. Fox Marty spielen sollen, bevor Michael J. Fox es getan hat.
Es gibt ja sogar Aufnahmen mit ihm.
Es gibt Aufnahmen dazu mit ihm, und er ist für ein paar Frames sogar noch im Film drin.
Ja, aber es gibt auch noch die Szene mit ihm und Crispin Glover in Diner, wurde mit Eric Stoltz auch aufgenommen.
Ja, genau. Und davon ist sogar noch ein Frame drin im fertigen Film. Du siehst eigentlich Eric Stoltz und nicht Michael J. Fox an der einen Stelle, die Schulter oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall, das ist schon interessant, dass diese zwei Filme unabhängig voneinander entstanden sind und dann nur eine Woche, mit einer Woche Abstand, wir sie gesehen haben, mit zwei Wochen Abstand im Kino landen. Das war schon krass. Und du hast ja gerade dieses Zeitreisekonzept erwähnt. Ich finde das auch cool, dass sie es eben wirklich, wirklich ganz stark differenzieren zu Back to the Future. Weil unser Verständnis, wie Zeitreise funktioniert, ist in der Popkultur so hart geprägt durch Zurück in die Zukunft. So hart geprägt davon, dass sie ja bei Avengers Endgame Nachdrehs machen mussten, wo dann der Hulk erklärt, wie Zeitreisen funktioniert in diesem Film, weil die Leute denken, es muss doch wie ein Zurück in die Zukunft sein, aber so funktioniert das ja in der Theorie nicht, sondern es gibt mehrere Timelines, du würdest Multiversum aufmachen.
Es gab für mich immer zwei Arten von Zeitreise-Sachen. Ja. Es gibt die klassische Back-to-the-Future-Nummer.
Ja.
Du gehst zurück, veränderst was und dann wachst du in der Zukunft auf. Du bist der Einzige mit dem Bewusstsein, dass du was verändert hast. Ja. Alles andere ist dann anders verlaufen.
Ja.
Okay. Und dann gab es den Lost-Ansatz. Den Lost-Ansatz fand ich fast noch spannender. Und der ist auch bei Legacy of Kain, meine Lieblingsvideospielreihe aller Zeiten. Und zwar, du gehst zurück in die Vergangenheit, um etwas zu verändern, du kannst es aber nicht verändern. Und jeder Versuch, es zu verändern, sorgt nur dafür, dass du es überhaupt erst machst.
Dann würde ich aber dagegen halten, es gibt einen dritten, nämlich das Multiversum, der verschiedene
Timelines. Genau, und das Multiversum ist jetzt so an Popularität der letzten Zeit.
Ja,
so
aber das ist der dritte Ansatz.
Genau, und selbst das Multiversum hier ist wilder als bei Marvel, muss ich sagen, ist wilder, weil das wird ja sogar erklärt anhand dieses Spaghetti-Vergleichs.
Und das fand ich cool, darauf wollte ich hinaus. Das ist echt eine gute, sinnbildliche Erklärung. Die meisten Zeitreisefilme haben ja wirklich diesen 0815 Exposition-Dump-Erklärszene, wie zum Beispiel auch Endgame, wie das Zeitreisen dort funktioniert. Und er hat halt das mit diesen Spaghetti da so hingelegt, dann später den Teller mit Spaghetti draufgeknallt, was ja auch wieder Metakommentar ist, wie, macht ihr nicht so viel Gedanken drüber, es werden gewisse Sachen passieren und den Rest können wir halt nicht verhindern, ist halt so. So, und so ähnlich ist es ja bei Looper zum Beispiel von Rian Johnson ja auch. Am Ende des Tages sitzt Bruce Willis da und sagt, wir können jetzt den ganzen Tag hier über Zeitreisen diskutieren und malen irgendwelche Graphen, aber das ist halt Zeitverschwendung.
Absolut.
Und so ähnlich ist es hier auch. Und ich mag die Erklärung.
Wie Rian Johnson.
Ja. Ich kann immer noch sagen, du hast einen seiner besten Filme nicht gesehen und du hast natürlich seine grandiose Serie nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du so eine valide Meinung zu ihm hast. Damit ärgere ich dich dann einfach, bis du es gemacht hast. Irgendwann wirst du Brick schauen, nur um mich zu ärgern. Und dann musst du aber zugeben, dass das ein geiler Erstlingsfilm ist.
Okay.
Irgendwann wird das passieren.
Das sagen mir tatsächlich sogar Leute, die seine anderen Filme scheiße finden.
Ja. Du kannst mir nicht sagen, also ein großer Teil meiner Liebe zu Rian Johnson entspringt daraus, dass ich Brick so toll finde und der mich geprägt hat.
Ja.
Ich glaube, vielleicht würde ich gar nicht hier sitzen, wenn ich Brick nicht gesehen hätte.
Ja, bei mir war es Two Girls, One Cup.
Lass es drin, ich schneide das nicht raus. Okay. Falls du das denkst.
Lass es drin.
Ich würde gerne diesen Kontrast, ich erwähne ein Meisterwerk wie Brick und du erwähnst Two Girls, One Cup und damit, also noch stärker kann man nicht erklären, wie unterschiedlich. Teilweise. So, nur, dass wir das etabliert haben. Okay.
Wurde mir damals gezeigt von zwei Freunden als Prank.
Dass du das jetzt auch noch weiter erklären musst.
Wir mussten eine Bio-Präsentation machen und da meinten die beiden, Eve, guck dir das mal ganz kurz an. Und da haben die aber nicht auf dem Bildschirm gestarrt, sondern auf meinen Gesichtsausdruck. Es war schon fucking eklig. Es war wirklich
grausam. Ach, wirklich? Ja. Ich kann dazu auch immer nur das Video, wenn ihr jetzt verzweifelt das Video sucht auf YouTube, da werdet ihr es nicht finden. Aber es gibt ein tolles Reaction-Video dazu vom ZDF. Da hatten sie damals beim ZDF Neo, bei Neo Magazin Royal noch, haben sie es einem älteren ZDF-Testpublikum gezeigt. 60 plus ungefähr.
Wow.
Und haben nur die Reaktionen gefilmt.
Ja, es gab auch so eine Challenge, da haben Leute bei YouTube hochgeladen, ich zeig meiner Oma Two Girls One Cup. Ja. Es war so, und sie, super.
Ja. So. Ich glaube, das ist TikTok, geht das immer noch um. Gut, dass wir das geklärt haben an der Stelle. Ja. In einem anderen Universum hätten wir das nicht getan, aber so funktioniert halt Zeitreisen nicht. Das ist einer der Schnittpunkte der Spaghettis.
Ja, und am Ende fand ich es halt krass, wo er dann zurückkommt, weil er lässt, ich fand die Szene im Supermarkt echt emotional, wo er sich bei seiner Mama, ist es auch. Und du hattest auch das Gefühl, dass seine Mama das irgendwie weiß, dass es er ist. Also, wurde halt nicht ausgesprochen, aber sie wusste, dass das ihr Sohn ist, deswegen hat sie ihn auch in den Arm genommen, du hast ja das Gefühl gehabt, sie weiß.
Es ist ein bisschen open for interpretation, es zeigt ja auch, wie so ein empathischer Mensch sie einfach generell ist.
Ja, genau.
Also, das hat fantastisch funktioniert.
Ich fand es auch cool, dass der Vater freigekommen ist. Dass es zumindest da ein Happy End gibt.
Es gleichzeitig aber ein bisschen in der Schwebe bleibt. Also erstmal muss man auch sagen, Ron Livingston hat ihn gut ersetzt, weil aus Termingründen konnte es nicht
Dr. Manhattan.
Ja, Dr. Manhattan aus Watchmen, den natürlich dann Zack Snyder für sein DCU gecastet hat. Wie heißt der Darsteller nochmal? Billy Crudup. Ja, Billy Crudup. Oder so. Ja, der Verräter aus Mission Impossible 3. Der
auch demnächst Thema hier wird bei Alien Covenant.
Ach echt, warte mal, Alien Covenant, war der dabei?
Er ist der Captain.
Das wusste ich gar nicht mehr. Völlig vergessen. Jetzt sieht man, wie viel ich von Alien Covenant vergessen habe. Das werden wir bei Gelegenheit auch noch hier besprechen. Ja, also das hat gut funktioniert über den emotionalen Haken mit ihm. Und ich muss aber sagen, ich finde es trotzdem interessant, wie open for interpretation das Ende von dem Film ist.
Ja,
absolut. Weil dadurch, dass, Überraschung, George Clooney aus dem Auto steigt. Und das
Hi, Freeze.
Auch,
I'm Batman.
Das hat natürlich auch für großes Gelächter im Kino gesorgt. Es war interessant zu erfahren vom Chefredakteur von Filmstarts, dass in der ersten Schnittfassung, die man den Journalisten gezeigt hat, da noch nichts war.
Ja. Da ist tatsächlich nur, du hast gesehen, dass das eine Autotür aufgeht und dann war Blank Space.
Und das führt mich zu der Idee, dass wahrscheinlich James Gunn ihn dann noch im Nachhinein da reingemacht hat, weil wenn sie Nicolas Cage und so nicht rausnehmen, warum sollten sie George Clooney rausnehmen? Also das gibt
oder die Spoiler. Oder die haben gehofft, dass sie Christian Bale kriegen.
Oder sie hatten es wirklich bis dahin noch nicht gedreht. Das kann natürlich sein, ne? Also wie gesagt, die ersten Testpublikumssachen waren schon vor einem Jahr.
Und das Spannende hier ist, dieser George Clooney Wayne kennt aber Ezra Miller's Barry. Aber umgekehrt nicht.
Ja.
Das ist ganz interessant.
Ja, aber das ist ja nur logisch, weil er sich so viel nur minimal verändert hat und er war ja da.
Genau. Und ich mochte übrigens auch die Szenen zwischen ihm und Iris West. Das haben wir gar nicht erwähnt, weil Iris West ist so wichtig für Flash. Die Szenen in dem Apartment fand ich wirklich süß.
Und die hatten wir bisher wirklich nur in Zack Snyder's Justice League 4-Stunden-Version gesehen.
Genau,
dass die da
wo er
war.
Sie gerettet hat. Ja. Das fand ich auch cool, dass darauf eingegangen wurde.
Ja.
Das hat so ein bisschen den Snyder-Cut Kanon gemacht, als sie gesagt hat, kennen wir uns nicht?
Ja, es ist schon generell, der Film hat sich schon angefühlt, als würde er sowohl zu Joss Whedons Joss Whedons Justice League passen, als auch zum Snyder-Cut. Also es hat schon für beides funktioniert. Es hat sich schon angefühlt wie ein Film, den das DCEU eigentlich wirklich gebraucht hat.
Ja, und erst recht, der Snyder-Cut hat ja auch das erste Mal auf der Leinwand Barrys Fähigkeit gezeigt, die Zeit zu verändern.
Genau, das stimmt. Das kommt noch dazu. So. Und das erwähnt er ja sogar. Dieses mal eine Sekunde zurückgreifen. Wobei, warte mal, ist das nicht auch schon Joss Whedons Version so, dass er ganz am Ende? Nicht?
Nee.
Er reist am Ende nicht zurück in die Zeit?
Soweit ich weiß, im Joss Whedon-Cut nicht. Da ist er viel zu sehr damit beschäftigt, so eine russische Familie die ganze Zeit zu retten.
Ja, aber ich dachte, dann geht er zurück und reist durch die Zeit.
Ich glaube, das ist nur
bei... Ich habe den nur einmal ganz gesehen und das ist halt entsprechend lange her.
Ich auch. Aber ich glaube, das ist nur im Snyder Cut, weil da gewinnt ja dann Steppenwolf und er dreht dann die Zeit zurück. Und dann, ich finde es ja auch geil, wie Steppenwolf gekillt wird im Snyder Cut.
Ja, das ist
ein Tag-Team, dass erst Aquaman ihn aufspießt, Superman ihm eine gibt und Wonder Woman ihm deinen Kopf abhackt. Mhm. Das ist so richtig, wie Snyder wollen wir sein, ja.
Ja,
so.
Ja, das stimmt. So. Ja. Und wie Snyder wollen wir sein, darüber handelt ja auch die Post-Credit-Scene. Und das fand ich, die ist überraschend gut, finde ich, weil sie ist nicht nur ein blöder Gag, auch wenn sie erstmal so wirkt.
Ich habe sie ja nicht gesehen. Ich musste raus und wieder abmoderieren.
Ach, ohne Scheiß, hast du gar nicht gesehen?
Nein, ich weiß, dass alles, was ich weiß, dass The Flash sich mit Aquaman betrinkt.
Ja, das ist alles. Also erstmal, sie betrinken sich, das ist lustig. Aquaman liegt dann besoffen in der Pfütze, weil Wasser. Und das war's. Also inhaltlich ist nicht mehr passiert. Es ist halt lustig.
Aber ist es der Aquaman, der sich auch an Barry erinnert?
Genau, das ist der Punkt. Sie sind Freunde. So, ja, also, okay. Also das ist erstmal nur ein blöder Gag. Und da können sich jetzt auch Leute verarscht vorkommen von dieser Post-Credit-Scene. Aber sie sagt uns zwei Dinge. Das eine ist, sie suggeriert, dass Barry trotz des Endes mit George Clooney es irgendwie wieder zurückgedreht hat. Mhm. Es suggeriert es. Heißt nicht, dass es wirklich so sein muss, aber es suggeriert es, dass er das rückgängig gemacht hat. Was das aber bedeutet für seinen Vater, wissen wir nicht. Was das bedeutet für Ben Affleck als Batman, weiß man auch nicht. Aber das wussten die ja zum Zeitpunkt des Films ja auch nicht. Die wussten ja nicht, wie es weitergeht. Deswegen lassen sie es so offen. Aber das ist eine Bestätigung, dass mehr oder weniger trotzdem alles the same ist. Ne? Er irgendwie wird das rausgefunden haben und er redet jetzt schon lustig darüber mit Arthur Curry. Okay?
Ja, das Einzige, was ich hoffe, ist, dass Gal Gadot trotzdem noch am Start ist. Ja. Weil bis heute hat James Gunn auch noch nicht bestätigt, dass sie raus ist. Er hat nur gesagt, dass der dritte Film mit Patty Jenkins nicht am Start ist.
Ja, genau. Also es ist sogar im Gegenteil. Er und sie klingen, lassen es durchklingen, dass da noch mehr kommt.
Ja, und sie hatte ja auch einen Gastauftritt in Shazam 2, wo James Gunn meinte, der passt richtig gut in die Vision, die er vorhat.
Ja.
Sie ist zurzeit der Deus Ex Machina. Ich weiß nicht, ob du ihre Szene kennst von Shazam 2.
Ich kenne die nicht mit ihr. Und die andere Szene kenne ich, glaube ich, tatsächlich nur aus dem Trailer.
Okay, du musst dir vorstellen, die haben die letzte Szene in den Trailer gepackt.
Ja.
Ja? Und zwar, Shazam stirbt.
Okay.
Und sie kommt, und weil sie Götterfähigkeiten hat und dieses Artefakt Götterfähigkeiten braucht, um ihn zurückzubringen, bringt sie ihn zurück.
Mhm.
Also sie kommt aus dem Nichts und dann kommt ihre Mucke und sie bringt ihn einfach zurück zum Leben und haut wieder ab.
Okay.
Ja, und hier war es ja so ähnlich. Batman ist kurz davor zu verlieren, da kommt sie, Deus Ex Machina hilft ihm. Mhm. Obwohl, ich fand den Spruch geil von Barry Allen, wo er sagt, ich habe noch nie in meinem Leben Sex und wenn ich dich ansehe, dann ist das sehr schwierig. So.
Es ist sehr lustig.
Das ist auch James Gunn Humor.
Das ist auch sehr Joss Whedon, ne?
Also, das ist auch James Gunn.
Es gibt quasi den Gag, gibt's schon in dem Justice League Cut von Joss Whedon.
Ja, da gibt's aber einen subtileren im Snyder Cut tatsächlich, wenn Barry und Victor Superman ausgraben wollen, fragt Barry, meinst du, sie ist zu alt für mich? Mhm. Ja? Und dann sagt Victor, Barry, sie ist 5000 Jahre alt, sie ist zu alt für jeden von uns.
Ja, so. Ja, schon, aber das ist ja wieder ein anderes, ich rede ja auch wirklich von einem Lasso-Gag. Dass das Lasso dafür sorgt, dass die Trottel die Wahrheit über sich sagen, die sehr peinlich ist.
Yeah.
So, das gab's
auch
so.
Batman, ich sollte mein ganzes Geld weggeben, dann gibt's keine Kriminellen.
Das ist so gut. Das ist ja James Gunn, da hast du schon recht. Und Joss Whedon. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, die zweite Funktion dieses Post-Credit-Scene ist, uns zu bestätigen, dass Aquaman, also Jason Momoa als Aquaman bleibt. Natürlich wissen wir, es kommt noch ein Aquaman 2. Aber wir wissen auch, dass Jason Momoa vor ein paar Monaten aus dem DC-Headquarter, aus einem Meeting rausgegangen ist mit James Gunn und vielsagend in die Social-Media-Kamera von sich selbst gesagt hat, könnt euch was freuen und ich bin total happy und bla bla bla. Und es konnte nur zwei Sachen bedeuten. Dass im DCU er als Aquaman bleibt oder dass er wirklich Lobo kriegt, was er auch schon immer wollte. So, eins von beiden musste passieren. Und was uns die Post-Credit-Scene hier eigentlich erzählt, ist, dass er als Aquaman erhalten bleibt.
Mhm.
Ich vermute, dass es eine dieser Szenen ist, die sie nachgedreht haben.
Jetzt hoffe ich nur noch auf Wonder Woman-Bestätigung, weil es will ich scheiße finden. Weil Ben Affleck will raus, kannst du nichts ändern. Aber sie will dabei bleiben und ich finde sie phänomenal.
Selbst Ben Affleck ist nicht 100% raus, weil er hat das Angebot auf dem Tisch und er soll wohl drüber nachdenken, als Regisseur zumindest fürs DC.
Ja, aber ich rede als Bruce Wayne.
Ja,
also
schon, aber es ist schon interessant zu sehen, dass er nicht komplett raus ist.
Ja.
Also es ergibt sich einiges. Also DCU bleibt spannend und The Flash hat eben auch dafür gesorgt, dass es spannend bleibt und hat mich auch nochmal dran erinnert, warum ich ja eigentlich eher so aus der DC-Richtung komme als Comic-Fan. Also deswegen ist es echt ein schöner Film, um das nochmal abzuschließen, jetzt auch durch das Gespräch mit dir, muss ich jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, ich werde mir den Film nochmal irgendwann angucken, ob es jetzt im Kino ist oder daheim, weiß ich noch nicht, und ich bin Stand jetzt ziemlich geneigt, fast zwei Wochen, nachdem ich ihn gesehen habe, ihn von 3,5 auf 4 Sterne hochzuwerten.
Wow.
Ja, ich er bleibt ein bisschen hängen. Und das muss ich immer Film hoch anrechnen. Weißt du, die allermeisten Marvel-Filme bleiben nicht hängen. Gucke ich nie ein zweites Mal. So, es ist wirklich so ein Drittel davon, finde ich richtig, richtig gut. Und gucke ich auch teilweise mehrmals, aber selbst davon gucke ich manche nicht mehrmals. Ich habe bis heute Endgame nur einmal gesehen am Stück. So, das passiert einfach nicht. Ich sehe keinen anders. Und bei The Flash denke ich so, ja, dann hättest du Bock, den nochmal zu gucken. Und ich glaube, den werde ich aufwerten.
Ich finde auch generell die DC-Filme gut oder schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Also diese DCEU-Filme, gut oder schlecht, fühlen sich alle trotzdem individueller an als der Großteil des Marvel-Universums.
Ja, aber das ist ja auch der Nachteil gleichzeitig für das große Publikum. Ja,
es ist Nachteil, aber auch Vorteil, weil das sorgt dafür, dass du diesen Effekt hast. Mhm. Du willst noch mal gucken irgendwann. Weißt du? Weil du hast nicht das Gefühl, wenn du irgendeinen dieser DCEU-Filme schaust, musst du noch mal, um in das Mindset zu kommen, wie bei einer Soap, 4, 5 andere Filme vorher noch mal geguckt haben. Weißt du? Selbst so ein Scheiß wie Black Adam, was wirklich scheiße ist, kannst du in Isolation gucken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist eine Stärke. Ich habe ja Aquaman, habe ich ja meine Meinung zum Film stark geändert. Ich mag den ja mittlerweile echt gern. Mhm. Der ist doof, aber der ist irgendwie, der hat was. Der ist visuell eine Wucht. Und der ist kreativ und cheesy zugleich. Und irgendwie habe ich ein Herz für den Film. So, er ist Herr der Ringe meets The Fast and the Furious.
Und so ein bisschen Indiana Jones.
Ja, für sehr doof.
Ja, aber ist es ein bisschen. So diese Artefaktjagd.
Einigen wir uns auf den Uncharted Tom Holland Film.
ja, okay, der Vergleich passt besser. Aber es hat so ein bisschen was davon.
Und Pitbull-Musik, Mann. Pitbull.
Also, wie unsere Kollegin Leia immer sagt, er hat halt einfach einen riesigen Oktopus, der Schlagzeug spielt, der die Drums spielt.
Gab es seit Disney's geklärt. Ariel nicht mehr.
Das macht den Film halt überraschend gut. Okay.
Sag mal, hast du den ich habe ja den neuen Ariel nicht gesehen. Ne?
Ich auch nicht.
Hast du den Awkwafina-Song gehört?
Den habe ich gehört, ja. Den haben sie veröffentlicht auf YouTube.
Der kommt aus der Hölle.
Ich finde da, also aus der Hölle hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich hätte gesagt, in einem anderen Film hätte es vielleicht besser gepasst. Das Ding ist halt, weißt du.
Es sind Geräusche.
Ja, das ist halt.
Es sind Geräusche.
Die, wollen wir jetzt nicht zu weit abschweifen, aber die nehmen halt einen Film und haben wenig Neues hinzuzufügen. Und stattdessen machen sie das Alte nur schlechter, weil sie ja natürlich wieder die Charakteristiken von diese unvergleichbaren Charakteristiken von Animationsfiguren in erschreckend echt und trotzdem uncanny aussehende Tiere packen und das dann deswegen so merkwürdig ist und creepy ist. Und deswegen kann ich mit den meisten Realverfilmungen der Animationssachen von Disney nichts anfangen, nur deswegen.
Ich werde nie vergessen, dass sie aus meinem Lieblingssong aus Lion King einen fucking Poetry Slam gemacht haben.
Okay.
Und zwar Be Prepared. Mhm.
Und so ähnlich ist es hier ja auch dann. Also man will ja dann irgendwas Neues hinzufügen, in Anführungsstrichen Neues, ohne mehr zu erzählen. Und dazu gehört halt ein Song, der bei weitem kein so ein Ohrwurm ist wie die alten Songs aus Ariel. Ja, und das ist halt, der Film, der Song ist für mich ein Symptom, aber kein Problem. Weißt du?
Ja. Hast du auch wieder recht.
Gut, und über andere Probleme und Symptome werden wir dann demnächst nochmal in Alien Covenant reden, was wir schon angedeutet haben, unserem Rewatch endlich zu beenden. Und sollte das dann endlich mal geklappt haben, dann werden wir auch über Indie reden.
Oh ja.
Aber zuvor noch über Secret Invasion.
Stimmt. Indie, oh, ja, den werde ich schon sehr bald gucken.
Ich bin gespannt, was du zu Secret Invasion sagst. Ich bin wirklich gespannt. Es kann bei dir alles sein. Zwischen She-Hulk nicht ganz, aber zwischen Falcon and the Winter Soldier und The Winter Soldier ist alles bei dir drin, wie du die Serie findest.
Okay.
Da bin ich gespannt. Ansage. Ja, ich weiß nicht, ob das eine Ansage ist. Das ist ein Spektrum, das ich da gerade dargelegt habe. Von sehr schlecht. Ich weiß, dass du Falcon and the Winter Soldier hasst. Und,
hassen ist ein starkes Wort. Ich finde es nur nicht gut. Hassen ist bei mir She-Hulk. Ja. So.
Okay, aber hassen bist du es jetzt, glaube ich, nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Das ist auch schwer nach
weißt du, was ich erwarte?
Ja?
Was ich erwarte,
ja,
ist, es wird okay. Das ist tatsächlich so meine Erwartungshaltung gerade.
Ich würde darauf wetten, dass du ungefähr da landest. Da bin ich ungefähr gerade im Moment nach 2 Folgen. Also 2 Folgen habe ich schon gesehen. Wir reden dann, wenn du eine Folge gesehen hast. Und dann gucken wir mal, wo wir uns da treffen. Also das wird demnächst passieren. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, dann abonniert uns natürlich, wenn es euch gefallen hat. Bewertet uns auch sehr gerne. Wenn ihr gerne Holy trinkt, dann schreibt mir das, weil das machen überraschend viele von euch. Und wir haben ein Schlusswort vorbereitet, das du eigentlich hast für diesen Film. ich bin immer noch der Meinung, irgendwie.
Soll ich wenigstens nochmal erklären, warum ich es hasse?
Ja,
für die da
erklär,
draußen?
Warum du es hast.
Okay. Im 89er Batman-Film gibt es eine Sequenz, wo der Joker Vicky Vale überfällt. Mhm. Und Batman ist gerade nicht da, sondern nur Bruce Wayne. Und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll, also nimmt er ein Brecheisen in die Hand und tut auf Choleriker, sagt, wanna get nuts, let's get nuts. Ja, und dann schießt der Joker halt auf ihn. Und das ist ein Satz, der war gespielt für den Moment, wo er jemanden raushängen lässt, der er nicht ist. Mhm. Aber weil das so ein ikonischer Satz geworden ist, der zu Meme-Potenzial wurde und heutzutage generell so Generation TikTok, Generation Instagram, so, was sind die ikonischen Sätze von den Filmen, die man mag? So ähnlich wie bei No Way Home, dass Norman Osborn sagen muss, you know, I'm something of a scientist myself. Mhm. So, weil es halt überall dieses Meme ist. Genau das macht man hier, dass er aus dem Nichts sagt, wanna get nuts? Let's get nuts.